Dieses Hartsein wie Kruppstahl, das ist ein Jahrzehnte alter, furchtbarer Satz, der total für mich in diese Richtung geht. Sei hart, sei perfekt, sei durchtrainiert.
Ich empfinde das als lustvoll, das Scheitern so mit mir auch rumzutragen. Also so ein Spiel auch mal hoch zu verlieren, aber schön gespielt zu haben.
Und deswegen bin ich, selbst wenn ich kurz davor bin oder es richtig gut läuft und ich habe die 1+ bekommen, immer noch auf dem Trichter, irgendeine Ausrede zu finden, warum das denn jetzt trotzdem nicht gut genug war.
Wo du irgendwann eben einsehen musst, dass es vielleicht auch gar nicht notwendig ist, dass es vielleicht sogar schädlich ist, wenn du versuchst, zu perfekt zu sein. Die perfekte Mutter, der perfekte Vater.
Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
Leon, wo erwische ich dich in diesen kalten Tagen?
Ich sitze im arschkalten, anders kann man es nicht sagen, Berlin. Strahlend blauer Himmel, aber es ist wirklich bitterkalt.
Und warum bist du nicht drin? Bist du draußen?
Doch, ich bin drin, aber hier, ich habe hier so diese ganz alten Berliner Fenster, ein Müh stark, dafür zwei hintereinander.
Ja.
Funktioniert gar nicht, es zieht Kälte rein. Ich habe mir hier so ein einsames Kerzchen angemacht, um so ein bisschen betreutes Fühlen, Wärme in mein Leben zu holen. Aber mir ist kalt. Ich habe kalte Finger, ich habe kalte Zehen. Tja, trotz Zwiebeltechnik.
Investitionsstau oder reine Vernunft?
ich spare Energie. So.
So, sehr, sehr gut.
Ja, natürlich, wie das sein muss. Was ist dein Gefühl heute, mein Lieber? Bei mir ist kalt.
Ja, ich komme ja aus der Hitze. Also da, wo ich letzte Woche um diese Zeit noch war, war es dann deutlich zu heiß mit hoher Luftfeuchtigkeit. Und man sehnte sich nach deutscher Kälte und echter Frischluft. Aber wenn man so ein paar Tage hier ist, denkt man, ja, jetzt können wir auch schon wieder in Urlaub.
Können wir wieder weg, ne?
Also das Gefühl...
Bei mir ist natürlich so ab Dezember, dass der Winter, man, habe ich keinen Bock mehr drauf.
Ja, man sagt ja mal der so November und so, ne? Aber ich glaube, ja, Ende Januar und das eigentliche Arschloch ist der Februar. Weil so Ende Januar hat man dann endgültig die Schnauze voll und dann kommt das dicke Ding noch. Gut, dass er... Ah nee, dieses Jahr hat er 29 Tage, er will uns besonders ärgern. Mann, Mann, Mann.
Wir werden es überleben. Ich habe hier Probleme liegen, mein Freund. Für dich als Muscle Dilf und Roche Bukaki sicherlich ein leichtes, uns herauszuholen. Wir haben euch alle da draußen ja gebeten, uns mal Vorschläge zu machen.
Ha, Muscle Dilf. Ey, wahrscheinlich viereinhalb Jahren, als wir angefangen sind, oder waren es viereinhalb Jahren, da habe ich von dir gelernt, dass es eben die fluide und die kristalline Intelligenz gibt. Du bist noch in der fluiden, das fließt nur so, du bist schnell wendig. Da können auch Modeworte wie Riss und so weiter dich gar nicht aus der Ruhe bringen. Aber wenn du von Muscle Dilf sprichst, da muss ich erstmal nachdenken. Also du meinst Dead, I like to fuck, also Dilf.
Genau.
Männliche Milf sozusagen und dann noch Muscle, weil ich jetzt mich endgültig angemeldet habe für Mr. Olympia in Los Angeles im
Moment,
Herbst.
Mein Freund, jetzt ganz kurz, dass ich mir nicht komplett Sorgen um dich machen muss. Du erinnerst dich aber noch, woher das kommt?
Ja, ich erinnere mich. Aber trotzdem muss es ja schnell eingeordnet werden. Weil der Masse
sag mal, sag Test, sowas, sag, woher kommt das denn?
Das, also Dilf habe ich, glaube ich, hier ins Spiel gebracht. Und Muscle Dilf hast du mich letztens genannt, als ich dir gesagt habe, dass ich jetzt nochmal ganz oben angreifen
Wahnsinn.
Will, muskelmäßig.
Du, also das, ich weiß jetzt nicht, ob das Selbstbetrug ist, ob das einfach versuchter Betrug an mir ist oder tatsächlich so wirklich so ahnungslos, unböse, wie du es da, das kam ganz woanders her. Wir haben hier unseren Jahresrückblick gemacht, ich hatte für dich die Pornhub-Statistik dabei und dass du jetzt gar nicht mehr weißt, dass es da einen massiven Zuwachs bei der Kategorie Muscle Dilf gab. Und wir das daher haben.
Stimmt, aber ursprünglich habe ich das ins Spiel gebracht vor 4 Jahren.
Ja, klar, natürlich, absolut.
Und allein wenn deine Freunde von Pornhub da jetzt unrechtmäßig drauf zurückgreifen, ohne mir Tantiemen abzudrücken, bitte, bitte, bitte.
Geil, wie du dich jetzt rauslavierst.
Also ja, aber das wirklich, Problem ich bin ist, selber begeistert, ich glaub's mir sogar.
Zu Recht. Wir haben nach Community-Namen gefragt, weil wir auf so Leute wie Lin und Leo gucken, vom Mord auf Ex, wo es die Exis gibt und natürlich wissen, dass auch andere Podcasts solche lustigen Community-Namen haben für Leute, die sich dann so benennen. Ich muss dazu sagen, das ist so ein bisschen, dass ich zwiegespalten bin, weil ich nicht weiß, ob ich das cool finde, wenn Leute sowas machen. Aber natürlich sind wir offen für alles und haben euch also gefragt, liebe ihr da draußen. Wir wissen noch nicht, wie wir euch nennen. Und es kamen Vorschläge. Ich habe dir eben ja als Zeugwart ge-WhatsApp, was so reinkam.
Ja.
Was hat dich abgeholt? Wo warst du angefixt?
Was mich so gar nicht abgeholt hat, war Schröwies, also Abkürzung für Schröder Windscheid.
Nee, da musste ich zum ersten Mal ein bisschen lachen. Ja. Weil das ist so blöd.
Nee? Ja, aber ich sehe gerade hier
Schröwies.
Meine Perle ist begeistert, sehe ich gerade.
Ich bin auch begeistert.
Da verläuft wohl die Generationsgrenze.
Ja, also Schröwies, das finde ich so stumpf, dass das schon fast wieder geil ist. Ich stelle mir so Autoaufkleber hinten drauf auf so einem Dreier BMW im Ruhrpott vor, Schröwi fährt mit oder so. Oder dass Kinder so benannt werden. Schröwi, das klingt schon wie ein Name, das ist für mich so,
ja,
das aber war für mich fast meine Nummer eins.
Ja, aber der muss doch bei deinem wissenschaftlichen Ansatz, können wir das nicht durchgehen lassen. Ist,
ja, aber gerade weil das so
blöd ist. Eine Nummer zu salopp.
Okay.
Also ich sag dir jetzt mal meinen Liebling, der wird dich wahrscheinlich abstoßen. Emojis.
Ja, Emojis. Eva hat es vorgeschlagen, unter anderem viele anderen auch. Mein Vorschlag für die Community, wir sind die Emojis. Und dann natürlich direkt so dieses Party-Emoji, was diese Tröte bläst. Nee, Mann.
Ja, ja, okay, dann ist es das aber beides noch nicht.
Das ist es beides noch nicht. Nadine hat noch geschrieben, die Hochis, ausgesprochen, wie du halt Horchen aussprichst und andere Leute, Jorge González. Das haben viele geschrieben, Hochis, Rogis.
Ja, ich weiß noch nicht.
Anlehnung an Goodfellas fand ich auch gut von Fiegen.
Ja.
Aber insgesamt, ja, so ganz, ich weiß es nicht.
Nee, Leute, ihr müsst euch vielleicht, und wir beide auch, vorstellen, wir würden jetzt an so einem Blockbuster schreiben, wo alles sitzen muss. Also an so einem richtig schönen Kinofilm. Und wir wollten da einen Titel finden. Hier geht's wirklich um die Wurst. Und da können wir nicht mit Schröwis oder Emojis. Das ist alles nicht schwergewichtig genug. Das muss irgendwas sein, was wirklich auch in 50 Jahren noch in Stein gemeißelt wird.
Ja, hast du recht. Schröwi, das klingt, fällt mir gerade auf wie so ein Küchengerät aus der DDR. Hast du deine Schröwi? Weißt du, und dann ist das so eine ganz spezielle Apfelreibe. Eine Sache dürfen wir nicht unterschlagen. Das fand ich interessant. BFFs. So für Best Friend Forever. Betreutes Fühlen Fans hat hier Andi geschrieben.
Ah, okay.
BFFs oder BFs, Best Friends, das, ja, aber so ganz, eben plus noch für mich eigentlich der wichtigste Aspekt, ich weiß gar nicht, ob ich das cool finde. So, das ist so ein bisschen wie seinen eigenen Merch tragen.
oh Gott, da verläuft auch so eine Grenze, ne, wenn du.
Da verläuft auch so eine Grenze.
Andererseits verkauft sich's dann gut, ja, da ist man hin und her gerissen. Es gibt so ein amerikanisches Sprichwort, the masses has more asses than the classes. Also die Masse hat mehr Ärsche als die Klasse. Aber wir wollen hier Klasse, ganz klar.
Ja. Ja.
Und deswegen müssen wir erstmal weitermachen. Ja. Und es ist auch schön, wenn wir dieses ganze Jahr vielleicht damit verbringen können, den absoluten feuerfesten, wasserdichten Titel zu finden, wo selbst, sagen wir mal, die ganze Harvard-Professur auf den Tischen steht und sagt, Teufel, das hätten wir uns gewünscht, dass uns sowas im Leben mal einfällt.
Wo wir bei unserem nächsten Besuch in Oxford oder Princeton sagen könnten, if you want to join the Schröwi Community und alle so, was Wahnsinn, das ist so klingt wie so Mensa-Club. Oder, das habe ich letztens gehört, Mensa-Club, da kommst du irgendwie rein, wenn du zu den IQ-mäßig schlausten, ich sag jetzt mal, ohne dass ich genau weiß, 2% gehörst. Es gibt noch was anderes, das heißt Prometheus, da kommst du rein,
so.
Wenn du zu den schlausten 0,00 hast du nicht gesehen, 1%
Prometheus
gehörst. Also so einer von einer Million.
Ja, ganz krass. Ich würde auch sagen, Prometheus, das ist die Chance, über die wir auf mindestens erstmal springen müssen.
Auf das Level wollen wir. Passt eigentlich, als hätten wir es uns oder? Hier vorher überlegt, passt perfekt zu unserem Thema heute, dass wir jetzt unbedingt rein sollen, Atze, weil, also ich bin heiß wie Frittenfett, wir sind zurück aus unserer kleinen Weihnachtspause. Danke ihr Lieben, dass ihr unsere kleinen Archivfolgen so sehr hier mitgefeiert habt, aber jetzt brennen wir beide, scharren mit den Hufen für geilen neuen Stuff und heute haben wir ein Thema dabei, wo ich mir vorstellen könnte, dass das eine Folge wird, die viele abholt, wo viele nochmal zweimal reinhören, weil das einfach was ist,
total,
was ganz, ganz viel psychologisch beleuchtet und glaube ich auch sehr falsch verstanden wird.
Und sehr viele betrifft. Also du brennst, du bist begeistert für das Thema. Ich zitter wie Espenlaub. Ich habe mal wieder so eine Ehrfurcht vor dem Thema. Ich habe sogar Hausaufgaben gemacht. Also wirklich, ich weiß nicht, ob es am neuen Jahr liegt, daran, dass man, wenn man dann endlich mal weitermacht, dass man sich selber so unter Druck setzt, aber ich will hier auch reüssieren, ganz klar.
So, dann passt das ja perfekt, dass wir beide die Messlatte für diese Folge heute hochgelegt haben, schon mit dem Intro. Denn es geht um Perfektionismus und es geht um die Frage, wieso werden Menschen perfektionistisch? Warum ist das eigentlich total unangenehm, wenn man überall die Messlatte so hochlegt, das perfekte Ergebnis liefern will und wird trotzdem von so vielen gemacht? Was kann man dagegen tun? Wir haben am Ende ganz konkrete Tipps für euch, machen den Werkzeugkoffer auf und müssen jetzt aber, glaube ich, erstmal klären, was ist das überhaupt?
Was ist es? Wo ist es gesund? Es uns? Wo ist es, wo wird es ungesund? Ich glaube, das ist auch wichtig schon mal als Erklärung für das, was wir heute vorhaben. Weil es gibt ja Bereiche, wo man sagt, wo das als, sagen wir mal, nicht nachteilig empfunden wird, sondern, sagen wir mal, in der Musik, beim Kochen, ein Drei-Sterne-Koch ist einer, der Perfektionismus braucht in seinem Handwerk. Der ein Maler wie Picasso hatte sicher auch einen gewissen Perfektionismus.
Was denn hier mit dem Kaiser?
Naja, ihm ging ja alles so leicht von der Hand. Und das ist vielleicht zwischendurch immer mal wieder das Beispiel, dass er hat ja so Sachen gesagt wie, schau mal, oder geht's raus und spielst Fußball, als er Bundestrainer war, beziehungsweise Teamchef. Er hatte ja nie einen Trainerschein. Und deswegen war er vielleicht auch so faszinierend, weil er war kein Perfektionist, zumindest nicht offensichtlich, und hat eine gewisse Leichtigkeit immer reingebracht. Und vielleicht, und das müsstest du mir gleich mal beantworten, ist, wenn es noch eine gewisse Leichtigkeit hat und kein Leiden entsteht, eben auch kein übersteigerter Perfektionismus. Was würdest du sagen?
Ich dachte jetzt sofort an den, weil der so jetzt so hochgelobt wurde für die vielen Sachen, die er ohne Frage auch erreicht hat. Klar, bei solchen schillernden Figuren gibt es immer auch die Schattenseiten, die ja viel diskutiert wurden. Aber für mich war so dieses, okay, als Spieler, dann als Trainer im Sinne von zweimal Weltmeister, dann habe ich in die Doku von der ARD reingeguckt, weil ich den zweiten Teil habe ich irgendwann eingeschlafen. Nicht, weil es schlecht war, ganz im Gegenteil, ich fand es richtig gut, aber ich war saumüde. Und da hat er am Anfang so aus seiner Familie, so, oder wurde er so als Familienvater, ganz junger Familienvater interviewt, schon mit fünfköpfiger Familie, und erzählte dann so, ja, Familie, ich kriege jetzt nur so halb hin, das wäre nur so ein bisschen seins, er will halt im Fußball maximal erfolgreich werden. Und deswegen dachte ich gerade so direkt an den, dass das jemand war, der scheinbar dafür seine Karriere, seinen beruflichen Erfolg auch bestimmt ganz viel aufgeopfert hat, was nach außen vielleicht manchmal leichtfüßig wirkte, so wie er auch gespielt hat, aber im Hintergrund bestimmt auch einen tierischen Antrieb brauchte und ja, jetzt nichts ist, was einfach so vom Himmel fällt bei allem Talent.
Ja, aber es gibt ja, glaube ich, zwei unterschiedliche Motivationen für Perfektionismus. Einmal den Erfolg haben zu wollen, und eben Angst als Motivation für Perfektionismus. Und bei Franzl hat man zumindest nicht gespürt, dass die Angst seine Triebfeder war, sondern die Lust am Erfolg.
Hast du den mal kennengelernt, getroffen?
Einmal habe ich ihn getroffen bei einer Veranstaltung in München für einen neu gegründeten Fernsehsender, den es auch schon ein Jahr später nicht mehr gab. Und da war es so, wie alle berichten. Wie gesagt, ich habe jetzt nur diese eine Begegnung, aber wirklich zu jedem freundlich, gibt selbst dem Hausmeister bei der Ankunft die Hand, erkundigt sich Backstage bei jedem, behält auch oder hat Sachen behalten, die die Leute ihm erzählt haben. Das war schon so, was man bei vielen Großen ja beobachten kann. Aber es war schon wirklich, von ihm ging ein Charisma aus, das kann man nicht lernen.
Gehen wir mal vielleicht von den jetzt irgendwie uns ferneren Namen, an die man vielleicht erstmal denken würde, war jetzt einer, der bei mir aufploppt bei Perfektionismus, zu uns selber. Finde ich auch eine Frage, die sich jeder mal gut stellen kann für den Start zu dem Thema. Bin ich selber perfektionistisch? Würde ich mich selber als perfektionistisch beschreiben?
Ja, und was fällt alles rein? So, es gibt ja auch eine Lust am Perfektionismus. Du bist ja auch jemand, der sich in bestimmte Aufgaben sehr versenken kann mit einer großen Lust.
Und ja, so, ich dachte jetzt erstmal tatsächlich, bevor wir es noch weiter aufdröseln, wirklich diese Frage, wenn du das Wort perfektionistisch hörst, das löst ja viel in einem aus. Ja. Ich finde auch viel so ablehnend, ne, weil man sich denkt, man will ja nicht perfektionistisch sein. Das haben wir mittlerweile alle gelernt. Eigentlich ist das wahrscheinlich nichts Gutes. Bist du das? Würdest du dich selber so bezeichnen?
So gar nicht. Gar nicht? Gar nicht. Das ist wahrscheinlich Stärke und Schwäche zugleich. Ich empfinde es selber als große Schwäche, dass ich bin eher so der Typ, der sagt, passt schon, wie du ja manchmal schmerzlich erfahren musst.
Aber du bist auch jemand, der mir sagt, ich höre mir dann nochmal die Show an und gehe alles durch und bin noch nicht zufrieden, ja, und schraub noch dran. Also ich meine, so ein richtig gutes Bühnenprogramm.
Ja, ich will schon, dass es doch gut wird. Ich will auch, dass es sehr gut wird. Aber ich komme dann vielleicht zu schnell an die Stelle, wo ich denke, ja, das lösen wir dann das im Spiel. Spaß am Spiel. Also Spaß am Scheitern auch. Letztendlich. Und ich glaube, da ist auch so eine Scheidewand zum Perfektionismus. Dass wenn du perfektionistisch bist, dann willst du auf keinen Fall an irgendeiner Stelle scheitern. Und ich empfinde das als lustvoll, eben das Scheitern so mit mir auch rumzutragen. Also so ein Spiel auch mal hoch zu verlieren, aber schön gespielt zu haben. Ja, das kribbelt so schön. Ich weiß nicht, woher das kommt, und manchmal mache ich meine Umwelt damit auch verrückt, respektive dich, wie du weißt, beim Auftritt, kurz vorm Auftritt. Wenn, ja, wenn ich nur 8 Stichworte auf den Zettel schreibe, wo du 90 Seiten hast. Und ja, nimm uns beide doch mal, so, lass uns das doch mal nebeneinander liegen. Du bist doch wesentlich perfektionistischer als ich.
Ja, wahrscheinlich ja.
Ne, auch mit einer Lust, also daran.
Ich habe Jonathan gefragt, wir sind gestern hier im Zug, im letzten Zug vom Zugstreik nach Berlin gerollt, und da habe ich gefragt, hör mal, würdest du sagen, ich bin perfektionistisch? Und dann meinte er erst ja, und hat dann aber noch nachgedacht und meinte, nee, bist du nicht, du bist detailverliebt, was in eine ähnliche Kerbe schlägt.
Ja, und das meine ich ja, das meine ich ja, wenn so bei dir empfindet man das nicht als krankhaft. Also, und wenn wir jetzt drüber reden, müssen wir auch gucken, wo verläuft die Grenze. Kann man die definieren?
Total.
Ist die, kann man definieren? Ja, oder ist sie fließend?
Nein, und, nein, ich finde, das müssen wir uns genau angucken. Ja,
und bei dir verspürt man immer nur so eine gewisse Lust an der Perfektion. Und ich finde, dann ist es auch noch gesund.
Ja, aber das sind also...
Du leidest ja nicht.
Verstehe. Nein, grundsätzlich nicht. Aber ich merke so an ganz vielen Stellen, wenn du mich jetzt fragen würdest, wie perfektionistisch bist du von 1 bis 10? So, das ist jetzt eine Zahl, die wirst du mich wahrscheinlich in 2 Jahren nochmal fragen, dann sage ich dir eine andere Zahl, aber da würde ich jetzt schon sowas sagen, 6, vielleicht sogar 7.
Ja.
Und dann merke ich an ganz vielen Stellen, in dieser leistungsgetriebenen Gesellschaft, ja, in einer Gesellschaft, wo ich vorwärts kommen will, wo ich auch selber was leisten will, ich habe hohe Ansprüche an mich, und das kann man jetzt detailverliebt, das kann man ambitioniert nennen, das kann man ehrgeizig nennen, aber das Thema, wo ist die Grenze, birgt auch große Risiken. Also ich gebe dir ein Beispiel, wenn ich jetzt an dem Buch geschrieben habe, dann war an ganz, ganz vielen Stellen, dass ich so gemerkt habe, ey, irgendwann musst du's auch jetzt einfach machen. Wenn du da rangehst mit dem Anspruch, ich will das perfekte Buch schreiben oder ich will das perfekte Programm schreiben, dann wirst du keine Zeile aufschreiben. Weil dann wirst du die ganze Zeit da sitzen, vor Ehrfurcht erstarrt und sagen, das kann ich ja gar nicht schaffen. Schreibst was auf, löscht es wieder, bringst keinen Satz zu Ende. Irgendwann musst du dich... Da musst du es zulassen. Du nennst das jetzt Scheitern. Ja, das wäre da, so mutig bin ich, glaube ich, noch nicht. Aber du musst zulassen, dass du deinen Perfektionismus hinten anstellst. Wenn ich das perfekte Buch schreiben will, werde ich es nie schreiben.
Sehr gutes Beispiel. Ich habe jetzt Benedikt Wells gehört bei Hotel Matze, einer der 9 großen, wirklich hochtalentierten Autoren in Deutschland. Letztes Buch war, glaube ich, Heartland. Sein bekanntestes Buch ist, glaube ich, Vom Ende der Einsamkeit. Und der beschrieb, wenn er jetzt so auf Lesereise ist und er sieht, dass die geneigten Leser, Leserinnen da vor Ort so ältere Bücher von ihm kaufen wollen, dann denkt er manchmal, ey, bitte mach das nicht, bitte mach das nicht.
Ja. Ja.
Ich hätte noch so viel hinzuzufügen. Und das ist ja, glaube ich, genau das, was du meinst, ne?
Ich würde, wenn ich könnte, das erste Buch, was ich geschrieben habe, vom Markt nehmen.
Allen wieder abkaufen.
Aus ganz vielen Hintergründen. Cover furchtbar, Untertitel grausam, Schreibstil, boah, ne? Und auch wenn ich jetzt das Besser fühlen Buch lese, weil ich nochmal letztens was nachgeguckt habe für eine andere Recherche, da habe ich auch gedacht, oh Gott, oh Gott. Und jetzt hätte ich natürlich den Anspruch, dass das nächste Buch besser wird. Und dann merke ich halt so, wenn du damit rangehst, deswegen glaube ich, dass man sich mit Perfektionismus ganz oft selber im Weg steht.
Ja, genau.
Dann wird nicht besser dadurch.
Ja.
Okay, das heißt aber, wir stehen hier an zwei sehr oder ein Stück weit an unterschiedlichen Stellen, weil du sagst, perfektionistisch von sich selber betrachtet bin ich so gar nicht.
Ja.
Ich hätte da zumindest ein paar von außen betrachtet Einwürfe. Bei mir sind wir uns einig, deutlich mehr ausgeprägt. Ob das schon zu viel ist, gucken wir uns vielleicht mal an, was denn die Forschung dazu sagt, um das besser greifen zu können, worum es hier überhaupt geht.
Ja, okay. Ich möchte ganz, dann können wir direkt auch in die Forschung gehen, aber ich empfinde dich als sehr lebensfrohen und fröhlichen Menschen. Von daher kann es ja so ganz pathologisch bei dir nicht sein, ne?
Die Wissenschaft zeigt, und das ist vielleicht auch wirklich ein guter Punkt, um mal die erste Abgrenzung zu machen. Wir haben dann eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2016, dass Perfektionismus in Zusammenhang mit einer Reihe von psychischen Problemen steht, wie Depressionen, Angstzustände,
ja.
Essstörungen, Selbstverletzung, Zwangsneurosen etc. Und jetzt muss man natürlich immer dazu sagen, das sind Zusammenhänge, ne? Nicht Kausalitäten. Für mich war aber, wenn ich mir diese lange Palette jetzt vor Augen führe, die ganz wichtige Frage, warum ist das ein Thema, das so viele beschäftigt? Die
ja.
Forschungsliteratur hier ist in den letzten Jahren explodiert. Also 1990, da hatten wir so 20 Publikationen dazu. 2016, das ist so die aktuellste Zahl, die wir hatten, sind es über 300.
Ja.
Wenn du das Ganze im Internet mal reinhaust, hast du das Gefühl, die Podcast-Folgen dazu, die Blogbeiträge, die Zeitungsartikel, das ist ein Riesenthema, dass das total viele scheinbar machen, total viele interessiert. Und wenn ich mir jetzt klar mache, ey, Moment mal, das ist in Verbindung mit ganz vielen solcher Probleme. Wieso machen das so viele von uns?
Und aber ich glaube, glaubst du nicht, dass der Druck auch größer geworden ist? Gerade der soziale Druck über soziale Medien und so weiter. Früher brachte man, das weiß ich noch so, wenn es um Perfektionismus ging, brachte man immer den Putzfimmel. So, dass es Leuten nicht sauber genug sein kann zu Hause.
Geil.
Heute haben wir die Selbstoptimierung, gerade bei Körpern. Und da wird doch wirklich über die Bilder, die allgemein so verbreitet werden, die ja schon optimiert sind, unheimlich Druck ausgeübt. Wir beide, die, sagen wir nicht mal kurz vorm Sixpack stehen, wissen ja ein Lied davon zu singen.
Uhu, uhu ist das Ziel.
Ja, unter 100, aber das ist ja erreichbar. Ne?
Ja.
Und das aber nochmal eingeschoben, dass der soziale Druck so viel größer geworden ist und dass vielleicht deshalb viele das auch so empfinden, dass sie da perfekter werden müssen. Ich muss noch mehr trainieren, ich muss noch gesünder essen, oder gar nichts mehr essen. Ja, da ist ein allgemeiner Druck entstanden, ein zusätzlicher.
Ich hab eine Reihe von Daten, die darauf hindeuten, dass diese Werte, wer sich da als Perfektionist beschreibt, berichtet, dass die seit Jahren zunehmen und auch drastisch zunehmen. Wir haben ja aber auch schon mal diskutiert, dass das ein zweischneidiges Schwert ist, weil wir natürlich hier selbst Berichte machen, ne? Und ich habe ja gerade selber gesagt, frag mich heute, frag mich nochmal in 2 Jahren. Vielleicht habe ich dann, weil ich so eine Podcast-Folge wie die hier gehört habe oder mich eingelesen habe oder einfach nur, weil noch mehr Leute drüber reden, weil ich von meiner total reflektierten, psychologisch bewandelten, durchgecoachten Freundin gehört habe, ey, Perfektionismus ist echt ein Problem, da musst du ran, dass ich das einfach auch anders bewerte.
Ja.
Das ist für mich eine ganz zentrale Frage bei diesen langen Beobachtungen und dem Vergleich über Generationen hinweg. Haben mein Opa und meine Oma vielleicht ihren Putzfimmel gehabt und wollten ihre Sachen auch richtig gut machen und gab es da vielleicht auch ein paar Oberperfektionisten,
okay,
aber grundsätzlich hat die Gesellschaft vielleicht einfach nicht so drüber geredet. Also
stimmt,
vielleicht
guter Einwand.
Ist es mal,
die Straße hat gefegt zu sein am Samstag, ja, der Bürgerstein.
Ja, sowas, ne?
Ja.
Genau, und das Kind
hat
perfekt angezogen zu sein und wie man zu heiraten hat, ne? Letztens
stimmt,
noch bei meiner Großtante gehört, da ist dann der Vater gestorben, dann durfte die ein Jahr lang ihren geliebten Mann nicht heiraten und dann nur in Schwarz, obwohl die so gerne in Weiß geheiratet hätte. Dann hat die sich irgendwie so einen ganz kleinen Spitzenkragen in Weiß noch an das schwarze Kleid gemacht. So, das sind auch so Sachen, wo ich denke, guck mal, der Druck,
der wird schon
lange da gewesen sein, dieses Hartsein wie Kruppstahl, das ist ein Jahrzehnte alter, furchtbarer Satz, der total für mich in diese Richtung geht, sei hart, sei perfekt, sei durchtrainiert.
Ja, und sprich nicht öffentlich über deine Gefühle, ja.
Wenn wir mal ins Netz jetzt gucken und ins Heute springen, dann findet man viele Muster, die da beschrieben werden. Sowas wie, nur wenn ich perfekt bin, dann werde ich geliebt. Dass so Perfektionisten oft so diese Idee vertreten, ich muss mich unangreifbar machen.
Ja,
ne? Wenn
ja.
ich eine super Arbeit abliefer, dann werde ich niemals gekündigt. Wenn ich perfekt in meiner Liebesbeziehung bin, dann werde ich nie verlassen. Oder solche Muster wie, dass man oft Schwierigkeiten hat, seine Aufgaben in der richtigen oder gerechtfertigten Zeit fertig zu bekommen. weil man so einen Drive hat, die Sachen effizient zu machen, weil man so einen Drive hat, nicht nur effizient, sondern sie auch dann eben perfekt zu machen, dass ich die E-Mail immer wieder neu schreibe, dutzende Male, dass ich eben nie sage, jetzt ist dieses Buchkapitel fertig, sondern ich fange lieber nochmal bei Zeile 1 an und dann reiße ich jede Deadline beim Projekt, beim Textschreiben, beim Abschicken der E-Mail.
Ja. Aber das ist ja jetzt alles selbstgerichteter Perfektionismus, ne? Also dass du dich selber unter Druck setzt. Dann gibt's ja wahrscheinlich noch den, dass du von deiner Umwelt, von deiner Umgebung auch einen gewissen Perfektionismus erwartest.
Es gibt verschiedene Dimensionen, die können wir uns gleich angucken. Ah, okay, ich fand aber diese Muster erstmal noch ganz interessant, weil das waren jetzt nur zwei. Es gibt noch viel mehr, ne? Dass man Fehler, du hast eben gesagt, ich habe Lust zu scheitern, ich riskiere das, Fehler zu machen. Wenn man jetzt klassisch Perfektionist wäre, dann würde man eher sagen, boah, Fehler, das ist nichts, wo ich was von lerne. Das ist keine Chance, sondern das ist eigentlich nur ein Beweis dafür, dass ich falsch bin, dass ich schlecht bin, dass ich nicht gut genug
bin. Dass ich nicht genüge,
Genau, dann aber auch sowas wie, naja, pass mal auf, ich habe jetzt irgendwas erreicht, ich habe was geschafft und dann verbuche ich das, obwohl ich da eigentlich wirklich einen Erfolg zu feiern hätte, als, ja, das ist ja ganz normal, das ist ja klar, wenn man sich so sehr angestrengt hat, das hätte ja jeder geschafft, dass man sich auch seine eigenen Erfolge gar nicht zugesteht und dass man unglaublich viel Energie da reinsteckt, um so die eigenen Makel zu kaschieren. Also ich habe Angst davor und jetzt kommen deine anderen, jetzt kommt langsam die Gesellschaft, dass mich andere negativ bewerten, herabwerten und um dieser Bewertung zu entfliehen, versuche ich nach außen so eine perfekte, absolut perfekte Fassade aufrecht zu erhalten.
Ja.
Und der letzte Punkt, da habe ich so gedacht, das kenne ich zum Beispiel total von mir, deswegen fand ich das so spannend, Perfektionismus ist vielleicht auch gar nichts Schlechtes. Vielleicht ist mein Perfektionismus sogar was Gutes, weil er hat mich dahin gebracht, wo ich heute stehe.
Ja.
Und da dachte ich, ja, das ist doch vielleicht etwas, was vielleicht auch schon die erste positive Dimension von Perfektionismus aufmachen könnte. Oder ist das jetzt was, wo ich sagen muss, ey, so biegt man sich das wieder zurecht, dass man da...
Ja, ich weiß ja nicht, ob die Grenze zu definieren ist. Ohne gewisse Akribie kommt man sich ja da auch nicht über bestimmte Hürden hinweg, aber ab wo wird's eben krankhaft? Darum soll's doch heute eben auch gehen, ne?
Wie würdest du denn Perfektionismus jetzt aus deiner Wahrnehmung der Gesellschaft und vielleicht allein erstmal aus dem Wort heraus, wie würdest du es definieren?
Das Streben nach etwas Besserem, ohne dass man jemals ankommt. Weil wenn irgendwas perfekt ist, heißt es ja, du kannst es nicht weiterentwickeln. Beispiel dein Buch, aber Beispiel eben auch ein Sternekoch, der beste Koch in Deutschland. Das würde vielleicht dann auch irgendwann sagen, das ist schon sehr gut, aber es geht noch besser. Und das ist dann für mich Perfektionismus. Und mit einer Akribie ist er aber an den Punkt gekommen, wo alle sagen, es ist sensationell gut, aber er selber hat immer noch diesen Trieb in sich, es muss noch besser gehen, es muss noch perfekter gehen. Also es hört nicht auf. Da würde ich tatsächlich dann die Linie setzen. Wenn es nicht aufhört, wenn man immer noch weitermacht. Körperwahn, wenn es vielleicht in eine Magersucht umschlägt. Ich hoffe, ich habe den richtigen Terminus gewählt. Wenn du dann dreimal am Tag trainieren gehst, wenn du immer noch weiter putzt.
Ja, also spannend ist, dass das vom lateinischen Wort perfectus eigentlich bedeuten würde, vollkommen und vollendet. Was du jetzt beschreibst, fühle ich alles mit. Da hat man ja eher so den Eindruck, man ist nie da, das Ende ist gar nicht zu erreichen. Vielleicht passt das aber doch genau zusammen, weil dieses, es ist vollendet, ich habe es geschafft, das haben wir hier schon oft gesagt, das ist wahrscheinlich einer der größten Trugschlüsse, mit denen wir so durchs Leben gehen,
ganz genau,
weil vollendet,
ganz
fertig bist du, wenn du in die Kiste steigst.
Genau. Und das ist ja auch lebensfern dann in dem Moment. Und perfekt heißt ja auch, dass es ein Ende gibt. Dann ist es ein Schlusspunkt. Sehr gut, gefällt mir gut.
Die APA, die American Psychological Association, die ich übrigens sehr empfehle, wenn man mal was recherchieren möchte, wenn man mal gucken möchte, gibt's noch mal eine kurze Zusammenfassung zu einem Thema. Das ist eine sehr gut recherchierte, valide Seite. Alles auf Englisch, klar, aber man, finde ich, kann sich da leicht reinfuchsen. Die definieren Perfektionismus wie folgt. Und zwar als Tendenz von anderen oder von sich selbst ein extrem hohes Leistungsniveau zu verlangen. Und jetzt kommt ein Punkt, den hatten wir noch nicht. Ein Leistungsniveau, das über das hinausgeht, was die Situation erfordert.
Ah, über die
und das finde ich noch
über genau, das Erforderliche also, hinaus.
Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Wir haben ja schon mal, kennen bestimmt auch viele über dieses Pareto-Prinzip gesprochen, dass du oft mit so einem gewissen Maß an Aufwand eine völlig akzeptable Lösung, ein völlig akzeptables Ergebnis lieferst. Wenn du es perfekt haben wolltest, müsstest du dich unfassbar viel mehr anstrengen.
Ja.
Also so nach dem Motto, für die letzten 20% zum Perfektionismus müsstest du nochmal 80% mehr Energie reinstecken.
Ja, ja.
Okay. Und das denke ich ganz oft, dass ich komme jetzt nochmal aufs Schreiben, weil das ist meine Tätigkeit und da habe ich so noch vor Augen und fühle es noch so, dass ich ganz oft gemerkt habe, ja, das Kapitel könnte bestimmt noch besser werden. Der Text könnte, hat noch ganz viele Schwachstellen, aber ich will auch das nächste Kapitel schreiben und irgendwann will ich auch dieses Buch fertig kriegen und vielleicht muss ich das jetzt hinnehmen,
wie schaffst
dass es
du's?
Nicht vollendet ist.
Wie schaffst du es?
Alleine habe ich es ganz oft nicht geschafft. Wir kommen ja nachher noch zu den Tipps, aber für mich war es dann wirklich so dieses Umfeld,
also was es mir geholfen hat. Es gibt Leute, die sagen, dieses Genug ist genug.
Ja. Mhm. Es gibt in meinem Umfeld solche Leute. Es gibt solche Leute wie einen Töne, der mich dann anruft und sagt, häng's in den Schrank, lass es mal liegen.
Ja.
So wird's nicht besser, was du da jetzt gerade machst. Es gibt meine Eltern, die sind da für mich auch ganz wichtig, die dann mal was lesen und sagen, hör mal, das ist doch super und das macht doch Spaß, das zu
lesen. Also deine Mutter
das reicht aus.
Sagt dann auch schon mal, Junge, bitte sei jetzt damit zufrieden.
Ja.
Ja. Ja, durchaus ernst gemeint. Ich glaube, es geht uns alle ja an. Das, und wie wichtig, würdest du sagen, ist dieses Umfeld? Das heißt,
für mich,
wenn es nicht da wäre, würdest du Gefahr laufen, da bis in die Steppe weiter zu rennen.
Absolut.
Mhm.
Absolut. Und ich merke auch, manchmal setze ich mich darüber hinweg. Ne? Und dann, wie es so ganz oft ist, man hört die Ratschläge, will sie nicht wahrhaben, weiß es besser. Und dann geht man diese Extrameile. Aber
ja.
Wir müssen ja jetzt auch wirklich immer wieder hier schon mal einstreuen, da kommen wir gleich ganz ausführlich zu, hat's nicht auch was Gutes? Ich weiß ganz genau, nach der Show in Berlin, da hatte ich bestimmt schon 40 Mal das Programm Gute Gefühle gemacht.
Mhm.
Nach dieser Show waren mehrere enge Freunde ja von mir da und haben es zum ersten Mal gesehen. Und wirklich auch zentrale Personen haben mir ja gesagt, ey, das fehlt mir noch und da finde ich es noch nicht rund und irgendwie erste Hälfte.
Ja.
So. Und ich war richtig niedergeschlagen und war richtig, boah, krass, aber ich war auch unfassbar dankbar. Dann habe ich danach meinen Freund Paul angerufen, der es auch gesehen hat, hier einer meiner Ängsten aus Berlin, und habe dem gesagt, boah, die anderen, die fanden es so zum Teil noch nicht so gut, ich gehe es nochmal richtig an. Und der sagt, wie, was, wieso das denn, das willst du dir jetzt antun? Und für mich war klar, auf jeden Fall, und ich habe es wirklich massiv umgebaut und verändert und würde jetzt im Nachhinein sagen, das hat sich total gelohnt. Das hat das Ding nach vorne gebracht, auch richtig nach vorne gebracht.
Ja, dass
danke
du da noch
Perfektionismus
vielleicht. Ja, nochmal zusätzliche Motivation hattest. Wir reden natürlich jetzt immer über spezielle Bereiche. Es gibt aber auch zum Beispiel beim Elternsein gibt es ja auch so einen Perfektionismus, ne, wo du ja irgendwann wahrscheinlich einsehen musst, du kannst als Vater, als Mutter nicht perfekt sein. Ich ganz bewusst bringe ich jetzt den Alltag damit rein, ne?
Mhm.
Wo du irgendwann eben einsehen musst, dass es vielleicht auch gar nicht notwendig ist, dass es vielleicht sogar schädlich ist, wenn du versuchst, zu perfekt zu sein. Die perfekte Mutter, der perfekte Vater.
Und das ist auch dem Kind gegenüber Asi, ne?
Ja, warum bringe ich das jetzt nochmal mit rein? Weil ich nicht will, dass es zu speziell ist. Wenn sich viele Leute jetzt dafür interessieren, hier für diese Folge, dann eben, weil sie es im Alltag erleben, weil sie es im Kleinen erleben.
Total.
Ja.
Jeder wird da seinen eigenen Bereich haben und dann drehst du noch die 25. Runde über deine PowerPoint-Slides für die Präsentation in der Firma.
Ja.
Dann denkst du, boah, ich muss für diese Prüfung nochmal viel mehr lernen und irgendwann merkst du, ey, eigentlich musste ich die doch nur bestehen. So gibt's ja viele Bereiche, wo man am Ende die Prüfung nur bestehen muss und du bestehst sie dann super, ja, weil du so perfektionistisch getrieben bist. Liebesbeziehung vielleicht auch, ne? Gerade auf der Suche nach einem guten Partner, nach einer guten Partnerin ist dann gut nicht gut genug, sondern dann will ich die perfekte Person haben.
Genau.
Werde die niemals finden und bleibt total unglücklich.
Und
da würde man dann wieder sagen, shit.
Genau. Und so gefühlsmäßig beantwortet, würdest du sagen, dass in der Perfektion das Glück liegt? Ganz egal, Vater, Mutter,
nein.
Beziehung, Beruf und so. Das Glück findet man doch eher da, wo es nicht ganz so perfekt ist, oder?
Ja.
Selbst Schönheit ist doch immer da, wo keine Perfektion ist.
Wo das eine Muttermal auf dem makellosen Gesicht von Marilyn Monroe
ja, oder
heraussticht. Verstehe ich.
Zum Beispiel. Ja. Ja.
Oder bei dir natürlich. Mhm. Wer wird uns sonst noch einfallen? Wenn wir in die wissenschaftliche Literatur gucken, fand ich ganz interessant. Klar, die APA legt was hin, aber es gibt keine einheitliche Definition in der Forschung. Man ist sich vielmehr einig, dass Perfektionismus ein sogenanntes multidimensionales Konstrukt ist. Klingt jetzt ganz sperrig, lässt sich aber schön beschreiben, und zwar mit den Skalen, also mit den Fragebögen, ja, mit denen man in den 1990er Jahren angefangen hat, Perfektionismus greifbar zu machen, zu messen. Es gibt verschiedene. Eine ganz berühmte Skala ist die von Hewitt und Flatt von 1991. Das ist die Multidimensional Perfektionismus Skala, kurz MPS. Die besteht aus 45 Fragen und diese Forschenden unterteilen Perfektionismus in drei Dimensionen.
Ach.
Die erste, die hatten wir jetzt schon sehr ausführlich und du hast die eben auch schon sofort gewittert. Das ist so dieser selbstorientierte Perfektionismus. Es geht um mich. Ne? Das wäre sowas wie, wenn ich an irgendwas arbeite, dann kann ich gar nicht entspannen, bis es richtig, richtig gut ist.
Ja.
Oder eins meiner Lebensziele ist, dass alles perfekt ist, was ich so mache.
Ja. Ja.
Das sind im Prinzip diese Forderungen nach Perfektion bei mir selber. Und das, was immer wieder in der Forschung unterstrichen wird, ist, dass dieser selbstorientierte Perfektionismus eine ganz stark ausgeprägte motivationale Komponente hat. Also das ist das, was dich vorwärts treibt, vorwärts peitscht. Ne? Das ist dieses Streben nach Perfektion und Vermeiden von Misserfolg.
Ja, ja.
Erster
aber Punkt an dich selbst
in der eben, Definition.
Ne? Ja.
An mich selbst. Selbstorientierter Perfektionismus.
Mhm.
Dann als zweites, man könnte ihn jetzt nennen, ich sag jetzt mal nicht andere orientierter Perfektionismus, sondern sozial verordneter Perfektionismus.
Sozialer, ja.
Ja, das ist das, was du eben schon gesagt hast. Vielleicht machen wir das ja nicht nur mit uns alleine aus, sondern vielleicht gibt's auch sowas wie, ich habe das Gefühl, es fällt mir unglaublich schwer, die Erwartungen von anderen zu erfüllen.
Ja.
Oder Erfolg heißt für mich, dass ich
hohe Standards
nochmal härter arbeiten muss, um es anderen recht zu machen. Also das ist so diese Überzeugung, dass andere, die Gesellschaft, Perfektion von mir verlangt.
Mhm.
Und ja, da geht es dann ganz stark darum, die Erwartungen von anderen Menschen, ob es jetzt die Dorfgemeinschaft ist, die Familie, dein Team, dass du die erfüllen möchtest und dass du Angst hast, die zu enttäuschen oder Sorge hast, ja, da habe ich nochmal die Fassade jetzt, dass die vielleicht hinter deiner perfekten Fassade nach außen erkennen könnten, dass du auch Schwächen hast, dass
ja,
du auch
ja,
Macken hast.
Also der erwartete Perfektionismus.
Mhm. Und der dritte Punkt, und das finde ich hochinteressant, weil ich finde, den hat man nicht so auf dem Radar, aber das wird hier mit in einem Atemzug genannt, das ist der sogenannte fremdorientierte Perfektionismus. Fremdorientiert, es geht nicht wirklich um Fremde, es geht quasi um the others, ne, die anderen, also other-oriented Perfektionism könnte man das im Zweifel auch nennen, wo es darum geht, dass ich die Forderung habe, dass die Menschen in meinem Umfeld
ja,
perfekt sind.
An die anderen sozusagen.
Ja, also für mich ist es total wichtig, dass die Personen, die mir nahe sind, dass die erfolgreich sind. Ich kritisiere Freunde dafür, dass sie eben dass sie sowas Halbgutes akzeptieren und vielleicht nochmal die Liebe gebracht. Wenn ich mir jetzt jemanden als Liebespartner aussuchen würde, dann hätte ich den Anspruch, dass der nicht nur gut im Bett ist, sondern auch ein toller Vater für meine Kinder, dass der sexy aussieht, aber bitte nicht zu durchtrainiert oder nicht den ganzen Tag im Fitnessstudio hängt, dass der mir Sicherheit gibt, aber mich bloß nicht zu sehr einengt.
Auch beruflich erfolgreich, ja.
Ja, genau. Drei verschiedene Dimensionen. Und ich fand das so spannend, sich daraus mal für einen selber klar zu machen, wo stehe ich dabei jeweils? Und wo spielt dann Perfektionismus in meinem Leben eine Rolle? Ist das eher so auf mich nur bezogen, selbstorientiert? Sind das eher so das sozial Vorgeschriebene, die anderen, die was von mir erwarten? Oder ist das, dass ich fremdorientiert was von meinem Umfeld will?
Ja, ja. Und
was wäre da bei dir so, wo du jetzt sagen würdest, wenig Perfektionismus bei mir, gibt's aber einen der drei Bereiche, wo du sagen würdest, da bin ich vielleicht, da rank ich ein bisschen über,
ja,
einer glatten Null.
Bei der Nummer drei, da bin ich, glaube ich, voll dabei. Was ich so alles erwarte von meinem Umfeld, oh Gott. Deswegen bin ich auch mit dir zusammen. Du bist ja einer der wenigen, die das erfüllen können. Nee, da muss ich, müssen sich schon alle so verhalten, wie ich mir das vorstelle, sonst werde ich getriggert. Ganz großes Thema im Moment bei uns, wodurch wir so getriggert sind, weil das spielt ja hier auch eine Rolle, ne? Das, gerade beim Perfektionismus, dass einige Sachen lassen dich unberührt, hinterlassen dich auch gelassen und andere, wo du denkst, du warst nicht gut genug, wo andere in deiner Ansicht nicht gut genug waren, wo eben der Druck von außen vielleicht auf dir lastet, das triggert dich ja manchmal und macht dich richtig wütend. Und das ist ja manchmal so sinnlos eigentlich. Und ich selber bin manchmal...
Kannst du ein Beispiel geben, wenn du sagst?
Zulässig. Jetzt muss ich wirklich mal überlegen. Nee, da bin ich schon sehr ehrlich. Ich erwarte von den Leuten, mit denen ich arbeite, mit denen ich zu tun habe, vielleicht auch übersteigert, dass die schon eigentlich eine Nummer besser sind als ich. Anders kann ich das gerade nicht ausdrücken. Man kann sich da auch sehr leicht über mich lustig machen. Sag mal, im übernächsten und überübernächsten Moment schüttel ich auch selber den Kopf über mich. Aber ich denke dann schon immer, das müsst ihr schon so machen. Jetzt wohne ich ja in einem Haus, wo es eben viel, viel mehr Wohnungen gibt. Ich habe an alle anderen Mitbewohner den Anspruch, dass auch wirklich nicht das kleinste Haar im Flur liegt. Ja, so als Beispiel aus dem Alltag, wo das wirklich auch keine Tür geknallt wird, dass das wirklich alles läuft. Also ich gelte ja immer als sehr umgänglich, aber eigentlich, um ganz ehrlich zu sein, habe ich doch da diesen nach außen gerichteten Perfektionismus, den ich vor mir hertrage und auch die Ansprüche habe.
Nicht im MFH. Läuft. Wie ist es in der Liebe? Da erinnere ich mich so, dass ich noch weiß, habe ich dir ja mal erzählt, dass ich so eher beziehungsmäßiger Spätzünder war und dass ich finde, man
ich
dann
auch.
Irgendwann auch so denkt, wenn es dann jetzt die eine oder für mich ist auch der eine ist, dann muss aber auch richtig, der muss dann aber auch perfekt sein.
okay, da in der Beziehung bin ich lässig, weil ich mich auch ganz ehrlich darüber wundere, dass überhaupt jemand mit mir zusammen sein kann. Wie gesagt, ich stehe manchmal vorm Spiegel morgens
großzügig.
Und denke mir, das tut mir alles so leid.
Ja. Was wir jetzt hier gerade bei uns mal beobachten, nämlich, dass es diese verschiedenen Dimensionen gibt, das haben Hewitt und Flatt, die diese Skala auch entwickelt haben, grundsätzlich mal untersucht. Und es gibt eine Reihe von Studien, die darauf hindeuten, dass dieser Grad an Perfektionismus, und deswegen ist das so spannend, sich da diese verschiedenen Dimensionen anzugucken,
ja,
dass der Unterschiede aufweist. Das wurde erstmals in einer Studie mit sogenannten Karrieremüttern gezeigt. Das waren also Frauen, die mindestens 25 Stunden die Woche arbeiten und ein Kind unter 9 Jahren haben.
Gutes
so,
ne? Beispiel.
Ich glaube, gerade dieses berufstätige Mütter, da werden jetzt viele nicken, was da für Ansprüche gelten, ob von einem selber, von der Gesellschaft und dann daraus abgeleitet vielleicht von einem an die anderen. Uff. Und das war jetzt so, dass diese Mütter hier in der Studie, also die Perfektionismus-Skala, in 2 Versionen ausgefüllt haben. Nämlich eine bezogen auf ihren Perfektionismus bei der Arbeit und einen für ihren Perfektionismus zu Hause. Und jetzt fällt also auf beim Vergleich dieser Werte, die dabei rauskommen, über die Stichprobe hinweg, dass die in beiden Bereichen Unterschiede zeigen. Also die berufstätigen Mütter hatten jetzt hier bei der Arbeit einen signifikant höheren Perfektionismus als zu Hause. Ist ein Beispiel, es gibt das auch, wir haben eben schon über Athletinnen und Athleten gesprochen, mit studentischen Athleten, das ist eine etwas neuere Studie aus 2005. Da hat man ebenfalls mal ganz verschiedene Bereiche von Perfektionismus abgefragt. Einmal so im Sport, macht Sinn, wenn es um Athleten geht, dann aber auch im Akademischen, also im Studium. Und dann so im Allgemeinen.
Ja,
und auch hier
findet
sich wieder, dass die Menschen zum Teil sehr unterschiedlich in diesen verschiedenen Bereichen Perfektionismus an den Tag legen oder eben nicht. Und das fand ich eben interessant, ne, dass man sich klar macht, ey, vielleicht ist das nicht einfach pauschal eine Eigenschaft von mir, sondern vielleicht gibt's Bereiche, wo ich perfektionistisch bin und andere, wo ich das nicht so sehr bin. Für mich aus dem Alltag wäre das Buch schreiben, Podcast-Dossier vorbereiten, an meiner Show schrauben. Da bin ich total perfektionistisch.
Ja, ja.
Und vielleicht auch too much. Wenn ich jetzt an sowas denke wie mit den Jungs Rennrad fahren. So, das ist jetzt, auf der einen Seite ist es ein Freizeitbereich, aber warum soll man da nicht auch Ansprüche an sich haben? Weißt du, mein Bruder Hannes und Fabi und Co., also meine WG, die stellen die Räder ein, die schrauben da dran, die ölen nochmal nach, die geben, die trainieren im Winter auf so Rollen, um im Sommer schneller wieder in Form zu sein. Das geht mir völlig ab.
Ja,
ne?
Ja,
und die sind da dann in einem Bereich, wo ich gar nicht perfektionistisch bin, sind die viel stärker.
Ja, ja, jeder hat so Bereiche, aber weil du eben die berufstätige Mutter beschrieben hast, da ist es ja so, der gesellschaftliche Druck auch, die muss im Job gut sein, die muss super aussehen, die muss die perfekte Mutter sein, die muss immer da sein, die muss rund um die Uhr sich um ihr Kind kümmern, die muss auch noch perfekt kochen können, wenn sie am Wochenende ausgeht, muss sie auch auf der Tanzfläche total überzeugen und super charmant sein. Und den Anspruch haben ja einige eben auch an sich. Aber es ist, wenn ich es aufzähle, merkt man ja schon, wie absurd das ist. Dass das gar nicht erreicht werden kann. Ja. Und wenn du schilderst, dass eben in deinem Umfeld einige, jetzt nehmen wir das Beispiel Radfahren, da ihre Ansprüche haben, dann hast du sicher andere Ansprüche und stehst ja eben auch da, wo du stehst, weil du andere Ansprüche hast.
Ja, manchmal frage ich mich, stimmt das wirklich? Ist das so, ne? Oder verklärt man da nicht auch ganz viel? Und am Ende ist alles, was man jetzt auf Perfektionismus schieben könnte und sagen könnte, Mensch, toll, dass du da so perfektionistisch bei deinem Radfahren oder bei deinen PowerPoint-Slides oder bei deinem Bühnenprogramm schreiben bist. Am Ende ist das eigentlich etwas, wo du dir Steine in den Weg legst und toll, dass du das toll hinkriegst. Aber wenn du nicht so perfektionistisch wärst, würde es vielleicht noch viel besser.
Ja, wir haben ja, du hast ja eben die amerikanische Definition gehabt, über das Erforderliche hinaus. Ja. Jetzt könnte man sagen, zu dem, was du gerade gesagt hast, wenn ich das Erforderliche nur erfüllt hätte, hätte es ja auch funktioniert. Und ich glaube, da sind wir beide Verfechter davon, dass wie im Sport dieser Extrameter es dann ausmacht. Ob es dann schon Perfektionismus ist, sei dahingestellt, aber bereit sein, diesen Extrameter zu gehen, oder?
Finde ich schon.
Ja, finde ich auch.
Allen, die zu mir kommen und irgendwie erzählen, dass sie jetzt gründen oder sich selbstständig machen mit einer Idee und die, ich will jetzt gar nicht sagen, meinen Rat einholen, aber mit denen ich mich dazu unterhalte, weil ich das ja auch schon gemacht habe, einen kleinen Maßstab, klar, aber irgendwie so ein bisschen Erfahrung da habe, dann sage ich ganz oft, du musst dich darauf einstellen, dass du weitergehen musst als andere. Das ist auch, was dann den Unterschied machen wird, ne? Sonst hätte es schon jemand anders gemacht.
Ja, ja. Ja.
Aber nochmal, das ist mir ganz, ganz wichtig, ertappe ich mich immer wieder dann auch dabei, weil das jetzt wieder so tugendhaft klingt und das gefällt dem deutschen Ohr natürlich. Ah, hier den Extrameter gehen, ne? Die neue Generation.
Ja, das gefällt uns ja auch, wenn wir das hören.
Wollen nicht. Ja. Das gefällt uns auch und wir würden auch gerne sagen, genau daran liegt's, dass man es dann schafft. Also mir greift das zu kurz und mir ist das psychologisch viel zu flach gedacht, weil ich merke halt an ganz vielen anderen Stellen, ist es das wirklich und tut mir das wirklich gut und ist das eigentlich der wirklich gute Ratschlag? So, ich merke jetzt zum Beispiel bei uns bei der MS Günther, die Chefinnen, die das da machen, die sind Mitte 20, Ende 20, die sind also nochmal da ein gutes Stück jünger als ich und da merkst du, ey, die gehen schon mit der Arbeitswelt auch nochmal anders um, ne? Und da ist sowas wie, ey, pass auf, dass du dich nicht kaputt arbeitest. Nicht, dass die wenig arbeiten, ganz im Gegenteil, aber pass auf, dass du dich nicht kaputt arbeitest.
Ja.
Pass auf, dass du einen Ausgleich hast. Pass auf, dass es auch noch andere Sachen in deinem Leben gibt. Da habe ich manchmal das Gefühl, das haben die viel schlauer auf dem Radar.
Wollte ich gerade sagen, die sind
alte,
schlauer.
Weiße Männer da unken und denken, die neue Generation kriegt ja gar nichts mehr hin. Da müsstest du mal sehen, wie die ackern und machen.
Ja, ja.
Woher kommt's denn? Also wieso ist jetzt jemand perfektionistisch und jemand anders nicht? Was denkst du und was sind da auch deine Erfahrungen? Ich hätte jetzt bei deiner Mutter, wie du sie hier bisher beschrieben hast, gedacht, dass du da viel mehr in die Kerbe schlägst.
Ja, sie hatte ja den Anspruch. Sie hatte nur, meine Schwester ist deutlich perfektionistischer als ich und auch viel akribischer. Bei mir wurde ja von vornherein gesagt, du schaffst das eh nicht. Das hat vielleicht zu dieser Lässigkeit geführt. Natürlich zum Erfolgswillen, 100 pro, ganz klar. Ich spüre auch den Antrieb genau an der Stelle. Aber ich habe dann, Also ich habe mindestens 100 Mal mehr bekommen, als ich beabsichtigt habe. Mhm. Und vielleicht antworte ich deshalb auf deine Fragen heute auch so, wie ich antworte, weil ich habe das alles nicht expected. Das ist viel, eigentlich ist es viel zu viel, was ich bekommen habe. Weißt du, worauf ich hinaus will? Dass ich das ja dieses Lapidare und passt schon, mich ja trotzdem hierher geführt hat. Also ich bin ja schon fleißig und teilweise auch akribisch, aber eben nicht übers Erforderliche hinaus.
Ja, das heißt, du würdest sagen, so wie du es von zu Hause mitbekommen hast, war es gerade richtig?
Ich habe ja trotzdem diesen Druck und wahrscheinlich haben wir ja alle an irgendeiner Stelle einen gewissen Druck, nicht zu genügen. Ganz egal, welchen Lebensbereich das betrifft. Das wollte ich ja eben noch mit einbringen. Warum denkt man als Mutter oder als Vater, ich muss der beste Vater der Welt sein?
Ja.
Ja. Das sind doch die wenigsten, die sagen, ja, komm, hier, lass mal. Ja. Das reicht schon. Und haben wir das nicht alle eben in uns? Und da werden jetzt viele Zuhörende nicken. Dass sie sagen, ja, warum eigentlich? Warum muss ich noch besser sein? Mhm. Warum genüge ich nicht?
Ich habe gleich einen Gedanken dazu, der hat mich total abgeholt. Der ist weniger wissenschaftlich als mehr beschreibend, aber ich fand das unglaublich schön als Erklärung.
Ja, spürst du das nicht gerade, wie wir immer so changieren zwischen Wissenschaft und unserem Erleben?
Ja, das ist ja unser Ziel hier, oder nicht?
Ja, total. Und aber selten ist es so, dass wir halt immer wieder hier hin und her schwanken. Ich zumindest.
Vielleicht auch, weil es nicht so einfach zu greifen ist, Perfektionismus. Ja, obwohl wir Fragebögen haben und es genau definieren können, vermeintlich entlang von drei Dimensionen.
Kann man ja nicht messen, oder?
Kann man schwer messen, bleibt es am Ende immer noch etwas, wo wir sagen müssen, das ist multidimensional. Und das ist übrigens auch interessant, wenn man versucht herauszufinden, woher kommt es denn? Dann findest du in der Literatur, in der Forschung, jetzt haben wir sie wieder, dieses oft benutzte biopsychosozial. Und wenn du das als Psychologe sagst, kannst du eigentlich nichts falsch machen. Das hat biologische Ursachen, das hat soziale Ursachen und das hat psychologische, so kognitive Ursachen. Mhm. Weil dann hast du eigentlich gesagt, das liegt an allem und nichts. Und das stört mich zunehmend. Ich merke halt, dass ich an ganz, ganz vielen Stellen mit der Psychologie, je tiefer ich eintauche, je mehr ich mich auch mit der Diskussion über die Psychologie in der Forschung beschäftige, halt merke, boah, unser Feld muss echt aufräumen, muss echt vorwärts kommen. Wir haben viele Konstrukte, Definitionen und Studien gemacht, die nicht gut funktionieren, die schwammig sind, wir wissen nicht genau, wie was entsteht. Und so ist es auch beim Perfektionismus. Es gibt schon viel Einigkeit, dass die Wurzeln davon vermutlich in der kindlichen Entwicklung sitzen,
also
dass
Eltern
eine Schlüsselrolle spielen.
Eine Konditionierung.
Ja, können wir jetzt Konditionierung sagen, können wir Lernerfahrung zu sagen, können wir beobachtetes Lernen zu sagen. Aber die grundsätzliche Wissenschaft dazu, die steckt noch total in den Kinderschuhen, weil es wenig Längsschnittstudien mit Kindern und Jugendlichen dann gibt. Was es aber gibt, und das fand ich interessant, wir müssen uns ja dann mit dem begnügen, was wir haben, sind verschiedene Hypothesen in der Forschung.
Okay,
wo könnte es denn herkommen? Mhm. Und die erste, die mich interessiert, ist die Hypothese vom Perfektionismus der Eltern. Und da gibt's in der Psychologie eine große Theorie vom sozialen Lernen. Godfather of it Ganze ist Bandura, der davon ausgeht, dass wir uns im Prinzip von anderen, in dem Fall den Eltern oder die Personen, die uns großziehen, dass wir von denen abgucken, imitieren, nachmachen. Und das würde jetzt bedeuten, Hypothese vom Perfektionismus der Eltern. Ja, wenn meine Eltern schon perfektionistisch sind, gucke ich mir das da wahrscheinlich ab. Ja. Dafür haben wir auch Studien, die eine Korrelation nahelegen, ne, indem man sich Studis angeguckt hat und deren Eltern und dann merkt, jo, wenn der eine im Perfektionismus-Fragebogen eine 7 hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind auch eine eher hohe Zahl angibt, höher, als dass das Kind eine niedrige Zahl angibt. Das, finde ich, ist erwartbar. Können wir schnell einen Haken dran machen. Mhm, was ich spannender finde, ist die Hypothese vom elterlichen Druck. Und das ist ein Modell, was von sozialen Erwartungen ausgeht. Das haben wir eben schon gehabt. Wo man jetzt sagt, dass der Perfektionismus im Prinzip eine Reaktion auf die Erwartungen meiner Eltern und deren Kritik ist. Also ich habe den dringenden Wunsch in mir, Anerkennung durch meine Eltern zu bekommen. Ne? Und jetzt gibt's also die These, dass wenn die Eltern dich unablässig ermutigen, dich zu verbessern, wenn die Eltern dir signalisieren, hey, Selbstverbesserung, das wird hier belohnt. Mensch, ja, da hast du ja richtig was dazugelernt. Du hast jetzt in neuen Referaten nur noch 3 Fehler gemacht, nicht mehr 6, wie beim letzten Mal. Wenn ich dich immer wieder erinnere als Eltern, ey, häng mal deine Ansprüche noch ein bisschen höher. Ja, jetzt hast du ein Tor hier beim Fußball geschossen. Beim nächsten Mal wären ja 2 vielleicht drin. Dann lernt das Kind natürlich mit der Zeit, dass eigentlich nichts, was es tut, dazu führt, dass es jemals gut genug ist. Ja. Und dann hat es sich vielleicht nicht den Perfektionismus seiner Eltern abgeguckt, weil die Eltern für sich vielleicht gar nicht so perfektionistisch sind, sondern die Eltern stehen als Halbloser am Rand vom Fußballplatz. Ja, 1:1 habe ich das erlebt beim FC Britannia in Solingen am Weihersberg, wo ich in einem Fußballverein unfassbar schlecht mitgespielt habe auf dem Ascheplatz. Dann brüllen da irgendwelche Väter von außen rein, reiß ihm die Eier ab, und du denkst, sag mal, hier spielen 6-jährige Kinder und du bist selbst eins dieser Kinder und stellst dir vor, du wärst dessen Kind. Ja, dann ist das garantiert kein toll perfektionistischer Vater, sondern dieser Vater erwartet, dass sein Projekt, namentlich sein armes Kind, sein Bambini da beim Fußball, jetzt abliefert, was er selber nicht geschissen bekommen hat. Und dann wären wir in dieser Hypothese des elterlichen Drucks.
Ja, super. Super. Das, die ganze Zeit spielt mir das im Kopf herum. Habe ich in meinem neuen Programm auch, dass dann es eben die Narrative in der Familie gibt, die Erzählung, was man eigentlich hätte alles erreichen können. Jeder hat ja irgendjemand im Freundeskreis oder in der Familie, irgendein Cousin, Cousine, die eigentlich fast bei Bayern München gespielt hätte, aber im Probetraining das Knie verdreht.
Ja.
Oder Onkel Paul erzählt, dass er eigentlich der Chef der Uniklinik Eppendorf in Hamburg wäre. Und wenn das doch mit dem Hauptschulabschluss geklappt hätte.
Ja.
Ja, und dann sollen die Kinder, sollen jetzt die Träume der Eltern verwirklichen.
Die müssen es ausbaden.
Ja.
Genau. Und die dritte, das fand ich ganz interessant, weil sich das schön in so einem Satz zusammenfassen lässt. Das ist ein relativ aktueller Artikel bei Spektrum zu erschienen, wenn man reingucken möchte. Und zwar ist das die Hypothese vom Erziehungsstil. Und da wird beschrieben, Perfektionismus ist im Prinzip der lange Arm autoritärer Eltern.
Ja.
Also wenn ich so eine sehr harsche, sehr kontrollierende Erziehung durch meine Eltern erlebe, dann gibt's einige Studien, die nahelegen, dass das den Perfektionismus fördern könnte. Wir haben hier aber auch widersprüchliche Ergebnisse und natürlich jetzt rückblickend mit Befragungen abzuleiten. Hör mal, welcher Erziehungsstil hat denn bei dir den Perfektionismus verursacht? Das ist methodisch mindestens mal schwierig. Da kräuselt sich bei mir einiges.
Okay, gut.
Aber die Idee da ist, dieses perfektionistische Verhalten versucht, etwas zu reparieren. Ne, nämlich dieser Versuch, fehlerlos zu sein oder zu erscheinen. Das, wenn das etwas ist, was deine autoritären Eltern von dir erwarten, wenn das der Erziehungsstil bei dir ist, wenig Wärme, wenig emotionale Sicherheit, wenig Autonomie, dann wird es natürlich schwierig, dass du nicht in so einen Perfektionismus reinrutschst. Klingt jetzt erstmal für mich plausibel.
Klingt plausibel, ja, führt natürlich jetzt auch schon zu weit, und trotzdem muss es kurz angesprochen werden, dass natürlich immer die Motivation sein muss, was will Erziehung denn überhaupt? Ich weiß, es ist jetzt ein viel zu großes Thema, aber haben die Eltern ein Konzept, oder die meisten Erziehungen funktionieren doch so, dass man eigentlich erstmal nur klarkommen will. Und was fließt natürlich automatisch mit rein? Die eigenen Stärken und Schwächen und gerade die eigenen Schwächen, die man ausgleichen will. Das Kind soll es mal besser machen. Gesprochen wird dann immer, du sollst es mal besser haben, aber eigentlich gemeint ist ja, du sollst es besser machen.
Mhm.
Wo viele Kinder eh schon denken, wie, ich soll es noch besser haben. Noch besser? Ist doch schon alles so gut. Ja, aber es führt natürlich zu weit, weil Erziehung ist ja, oder die gefühlte Erziehung, ist ja so, glaube ich, mit das Komplizierteste, was man überhaupt leisten kann.
Es ist ein riesiges Feld. Ich finde nur, sich klar zu machen, sowas wie jetzt diese perfektionistischen Ansprüche, diese Muster, ob jetzt an andere, an mich selber oder durch die Gesellschaft besonders stark wahrgenommen, dass das nicht vom Himmel fällt, das finde ich, ist ein wichtiger Gedanke, ne? Dass ich nicht morgens aufwache und sage, ab heute bin ich Perfektionist.
Genau,
sondern dass gerade dann, wenn es zu viel wird, dass dass das dann wahrscheinlich ein langes Training brauchte. Und ob das jetzt das abgeguckte Verhalten von den Eltern ist, ob das Eltern sind, die irgendwie versuchen, mit ihrem Druck bei dir was selber abzulassen, wie der Vater am Fußballrand, da können wir uns jetzt streiten. Gleich fühlen wir weiter, jetzt kurz Werbung. Ach, Atze, der Frühling kommt immer dann, wenn man ihn am dringendsten braucht, haben wir ja schon zitiert. Und ich merke so, für mich wird jetzt wirklich doch irgendwie alles ein bisschen leichter im Leben, ne? 19 Uhr ist es noch hell, du kannst wieder rausgehen, ja. So. Und ich habe dann in dieser Zeit auch fast so, ich sag fast so ein bisschen Bock auf Frühjahrsputz. In der Wohnung weniger, im Kleiderschrank schon ein bisschen mehr, wo ich aber tatsächlich merke, so da lohnt es sich, was zu tun und was zu machen, vielleicht gerade jetzt in dem Moment, Finanzbereich.
Oh ja, das kenne ich. Wenn alles schön ist, will ich natürlich auch, dass es zu Hause schön ist. Und wenn die Motivation uns mal beglückt, ist es einfach ein super Zeitpunkt, mal alles schön auf Vordermann zu bringen. Gott sei Dank müssen wir heutzutage gar nicht mehr alles selber machen. Finanzguru, die App, die eure Finanzen strukturiert, kann euch wirklich das Leben erleichtern. Und es ist wirklich so, ich habe die App jetzt schon, dass du, das ist doch geil, wenn du kannst aufs Handy schauen und hast den ganzen Überblick.
Yes, wir sind Fans, Leute, weil die helfen euch, eure Finanzen wirklich so ganz kurz und knackig im Blick zu haben. Es ist völlig egal, ob es jetzt Girokonto ist, Kreditkarte, irgendwie Depot oder von mir ist auch Kryptobörse. Alle überflüssigen Verträge kannst du dann sogar mit einem Fingertipp in dieser App rechtssicher kündigen. Also kriegst richtig Frühjahrsputzordnung in deine Finanzen.
Ja, Ein- und Ausgaben werden außerdem bei Finanzguru automatisch kategorisiert und übersichtlich in der App aufbereitet. Mit der Plus-Version habt ihr sogar zusätzlich Zugang zu weiteren Features, wie detaillierte Budgetanalysen des Kaufverhaltens, die zum Beispiel helfen können, mal etwas mehr Geld in Wellness oder Programme, die euch wirklich persönlich gut tun und weniger in Fast Fashion zu stecken. Budgetvorschläge bieten euch eine klare Übersicht über eure Ausgabekategorien wie Lebensmittel, Shopping und auch Tanken.
Also wirklich alles echt easy in der Finanzguru-App. Die könnt ihr euch einfach runterladen, macht das unbedingt und dann eure Konten verknüpfen. Und dann, wenn ihr die App habt, dann gibt es diesen Reiter mehr. Ja, da müsst ihr einfach draufklicken und wenn ihr dann unseren Gutscheincode Fühlen eingibt, also einfach App holen, dann auf mehr klicken und Fühlen eingeben, dann kannst du statt einer ganze 3 Wochen lang die Plus-Version komplett kostenlos testen. Danach kostet das Ganze dann 2,99 im Monat, also quasi nicht mal einen Kaffee. Mehr Infos und den Link und den Code gibt es wie immer im Linktree in der Beschreibung. Also App holen, Finanzguru-App holen und dann bei mehr den Gutscheincode Fühlen eingeben. Dringende Empfehlung von uns beiden Fühlern hier.
Struktur in eure Finanzen bringen mit Finanzguru und das alles auf dem Handy. Bah.
Das war die Werbung. Ja, ein weites Feld. Auch darüber könnte man ein ganzes Programm machen, ist ja klar. Achtung, halt dich fest, jetzt kommt er wieder, Karl Lagerfeld. Hat ja eins meiner Lieblingszitate insgesamt ist, mit Erziehung wurde ich nie belästigt.
Ja.
Konnte aber mit 6 Jahren schon 3 Sprachen sprechen und Klavier spielen. Und wenn er sich über das Pensum beklagt hat, hat Mutter immer gesagt, stell dich nicht so an. Also kannst mit der mangelnde Erziehung nicht ganz so stimmen. Ne?
Wenn man von dem aber so TikTok-Reels sieht, hast du auch das Gefühl, ey, der ist auch hart gnadenlos.
Absolut
gnadenlos. Sehr sympathisch irgendwie, aber hart zu sich selbst bestimmt auch gewesen. Was wir die ganze Zeit immer wieder hier schon angeteasert haben und wo jetzt die große Auflösung zu kommt oder ein Versuch dessen, ist jetzt Perfektionismus was Gutes oder was pauschal Schlechtes? Ich glaube, keiner von uns würde sagen, das ist ganz toll und klasse und einfach nur gut. Da sind wir uns bestimmt einig. Aber ist es denn umgekehrt einfach nur was Schlechtes?
Wenn wir, eingangs sagtest du so Sachen wie ambitioniert, ehrgeizig,
genau.
Aspiration, Streben, etwas erreichen zu wollen. Das sind ja fast alles Ausdrücke, die positiv konnotiert sind, oder?
Du hast auch direkt von dem Spitzensportler gesprochen, vom Athleten. Was ist mit der prima Ballerina, die ich tanzen sehen will auf der Bühne in Perfektion mit ihrem Ballettensemble?
Sehr
was
gutes
ist
Beispiel.
Mit der, was ist mit der Meisterhirnchirurgin? Also ich sag dir ganz ehrlich, ich bin froh, wenn die perfektionistisch ist, statt da zu stehen und zu sagen, das machen wir jetzt mal so, da machen wir mal 80% beim Windscheid. Ja, das schneiden wir so mit 80%, schneide ich das raus. Da will ich lieber, dass die 110%
Da willst du eine Perfektion, ja.
Genau. Also man hat sich lange gefragt, müssen solche Leute, die es jetzt so perfektionistisch angehen, müssen die vielleicht alle in Therapie oder müssen wir es eigentlich anders sehen? Und man hat da eine Reihe von Versuchen angestellt, um jetzt den gesunden
ungesunden
Perfektionismus oder wie wir in der Psychologie dann oft sagen, vom dysfunktionalen Perfektionismus abzugrenzen.
Siehst du denn da eine Skala vor deinem geistigen Auge?
Wie meinst du das? Das,
du hast eine Skala an Ambitioniertheit, Ehrgeiz, Aspiration, sagen wir mal, wo jetzt bei, die geht bis 65 und bis dahin ist es gesund, ab 66 wird es ungesund. Siehst du da eine Skala?
Nein, ganz ehrlich, da habe ich oft das Gefühl, es gibt ja dann auch sowas wie einen Depressionsscore. Ich kann eine Liste haben von Symptomen, die ich erfülle für eine Angststörung oder. Ich tue mich da ganz, ganz schwer, weil ich weiß, dass es das braucht, dass wir solche Cut-off-Werte setzen müssen, weil Menschen dringend Klarheit haben wollen, weil Krankenkassen Klarheit brauchen. Also ganz praktisch hat das Sinn. Aber grundsätzlich ist ja ein riesen Fragezeichen in der Psychologie, Angst gehört zum Leben, ab wo ist sie krankhaft? Niedergeschlagenheit, Traurigkeit gehört zum Leben, ab wo ist es eine Depression? Vielleicht die Dinge gut machen zu wollen, hohe Ziele zu haben, vorwärts kommen zu wollen, sich auch als Vater am Rand vom Fußball für sein Kind zu wünschen, dass das noch ein Tor schießt. Das gehört auch alles zum Leben dazu. Ab wo ist das zu viel? Da habe ich keinen Punkt, wo ich dir jetzt sagen könnte, bei 65 von 100 ist too much.
Und gleichzeitig haben fast alle Krankenkassen auf ihren Seiten was zum Thema Perfektionismus und krankhaften Perfektionismus, um das mal zu übernehmen. Von da, da siehst du, wie relevant das ist und was es auch für Kosten verursacht.
Und eine Lösung haben wir aus der Wissenschaft noch nicht, sondern einen, wie ich finde, total spannenden Streit. Hewitt und Flett, die haben wir eben schon kennengelernt mit diesen drei Dimensionen, ne? Mhm. Diesem Fragebogen, du erinnerst dich. Ja. Das sind Forschende von der York University in Toronto und die haben also wie gesagt schon in den 90er Jahren angefangen und sagen, Perfektionismus, der kommt so in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und das bedeutet auch, dass je nach Geschmacksrichtung des Perfektionismus verschiedene Probleme entstehen. Manche Probleme sind dann schwerer und manche Formen von Perfektionismus sind vielleicht auch weniger krass, aber nie komplett problemfrei. Also die eine Fraktion in der Wissenschaft sagt, egal wie der Perfektionismus bei dir genau aussieht, grundsätzlich problematisch. Mhm. Andere Forschende sagen, ey, Moment mal, gerade die Formen von Perfektionismus, wo es darum geht, hohe persönliche Standards zu setzen, die sind vielleicht nicht dysfunktional, sondern, und das wäre jetzt so die andere Seite, die wir in der Psychologie dann gerne als Wort benutzen, die sind adaptiv. Mhm, die bringen mich vorwärts. Die helfen, dass ich besser in der Welt klarkomme. So, die Weltklasse-Athleten wären jetzt mal ein Beispiel. Die haben extrem hohe Standards und die wollen wir jetzt nicht pathologisch bezeichnen, nur weil die nach der Goldmedaille streben. Das wäre also eine Sicht. Jetzt kommt wieder Hewitt, unser Forscher, der sagt, oh, doch, ich sehe da immer eine Problematik drin und sagt, das wäre zu simpel. Und es dürfen auch hier zwei Dinge nicht miteinander vermischt werden. Nämlich einmal der Wunsch, aufzublühen, sich selbst zu übertreffen, gute Leistung abzuliefern und der Wunsch, perfekt zu sein. Und der gibt ein total schönes Beispiel, dieser Forscher, und zwar von einem seiner Patienten, einem depressiven Uni-Studenten, der sicher war, ganz überzeugt davon war, dass er eine 1+ in einem bestimmten Unikurs braucht. Ja. So, und dieser Studi, der studiert jetzt ganz hart, der lernt, der kümmert sich um alles, der versucht, die beste Leistung abzurufen, richtig perfektionistisch und schafft das auch. Der schafft es und kriegt die 1+.
Ja.
Und jetzt sieht Hewitt diesen jungen Menschen und stellt fest, Moment mal, der hat das geschafft, der hat die Perfektion abgerufen und jetzt ist der noch depressiver und noch suizidaler als vorher.
Ja.
Und das Spannende ist jetzt, sagt er, der kommt zu mir und sagt mir, diese 1+, das war ja eigentlich nur ein Beweis dafür, was ich für ein Loser, was ich für ein Fehler bin. Denn wenn ich perfekt wäre, dann hätte ich dafür nicht so hart arbeiten müssen. Und er sagt jetzt, das ist so ein ganz zentraler Punkt, ne, dass dieses perfektionistisch sein wollen, dass das etwas ist, wo du eigentlich nie sagen kannst, dass das adaptiv ist, weil selbst wenn es richtig gut läuft, bist du mit dem Erfolg nicht zufrieden. Das ist dieses Endlose, was du eben so schön beschrieben hast, dieses, ich werde die Vollendung nie erreichen können.
Ja.
Und deswegen bin ich, selbst wenn ich kurz davor bin oder es richtig gut läuft und ich habe die 1+ bekommen, immer noch auf dem Trichter, irgendeine Ausrede zu finden, warum das denn jetzt trotzdem nicht gut genug war.
Und da, genau an der Stelle sieht man, wie lebensfern das ist. Weil Leben ist eben nicht perfekt. Ja. Das entfernt dich vom Leben. Ja, sehr gutes Beispiel. Mann, geht ja richtig unter die Haut. Ich musste dafür lernen, weil ich so doof bin.
Genau.
Es gibt immer jemanden, der lernt gar nicht, gefühlt zumindest, und schreibt dir bessere Arbeit. Hast du das mal erlebt? Dass in deinem Umfeld oder vielleicht von deinen Kommilitonen jemand, wo du am Abend vorher gelernt hast, wie verrückt, der noch in Münster im bunten Vogel bis um 4 gesessen hat und die Arbeit genauso, die Klausur genauso gut geschrieben hat wie du?
Mir ist das letztens nochmal bewusst geworden. Ich weiß nicht mehr, welcher Prof das war, aber ich erinnere mich an eine der ersten Klausuren, die wir schreiben mussten. Und dann kannst du dir vorstellen, so eine Uniklausur, die besteht ganz viel daraus, dass du dann sagen kannst, die 7 Merkmale der Psychotherapieschule nach Freud. Und dann sollst du möglichst alle 7 nennen. Und dann kriegst du die volle Punktzahl. Und ich hatte für diese erste Klausur gelernt. Und jetzt sitzen ja im Psychologiestudium leider eigentlich fast nur Leute mit sehr guten Schulabschlüssen. Und das regt mich ja, das ist ja was, was mich nach wie vor total sauer macht. In Deutschland wirst du nicht mit der größten Menschenkenntnis oder der größten Motivation Ärztin oder Psychologe, sondern mit Einser-Abitur. Ja. Und als jemand, der von diesem System total profitiert hat, nämlich ich, sage ich trotzdem, das ist kolossal falsch. Und jetzt sagte uns dieser Professor am Anfang des Studiums, weil wir uns dann irgendwann beschwert haben und gesagt haben, sie wollen dann, dass wir kriegen erst die volle Punktzahl für eine Klausuraufgabe, wenn wir wirklich alle 7 von 7 Punkte nennen.
Ja.
Und wenn da noch irgendwo irgendein englischer Begriff nicht perfekt mit Bindestrich geschrieben ist, zieht ihr uns noch einen halben Punkt ab. Und dann sagte der, wir müssen so vorgehen, weil sie alle so krass lernen und hier abliefern, dass wir sonst gar nicht mehr differenzieren könnten.
Ja, du brauchst einen
Maßstab. Das heißt, ich hatte das nicht, du brauchst du brauchst diesen krassen Maßstab. Deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen in meinem Studium, dass da irgendwer gefühlt nicht gelernt hat und trotzdem der Beste war, weil alle wie die Kranken gelernt haben. Das ist jetzt auch nicht toll, aber das würde ich so beschreiben.
Okay, gut, verstanden.
Ja. Wie war es bei dir? Hast du jemanden? Oder saßst du im bunten Vogel und kommst dann am nächsten Tag in die Klausur und in die Schule oder wo auch immer hin?
Ganz genau. Und genau der war ich, wirklich. Und es war auch nie der Einser-Kandidat, aber es hat immer gereicht. Und das sind ja die ganz gemeinen Vögel, ne? Die sagen, die so reicht doch und weiter geht's, ne? Und du hast ja, kennst du ja selber, sobald du anfängst zu studieren, ist dein Abitur ja obsolet. Du, nie wieder im Leben brauchst du das, oder?
Nee.
Und das ist ja Wahnsinn, auch so gemein. Ja.
Und wenn das Studium fertig ist, brauchst du wieder diese Studiumsnote.
Ich würde es aber jetzt an alle jüngeren Menschen, die zuhören, bitte, ey. Ich bin wirklich absolut kein Vorbild. Ich hatte viel Glück, stand oftmals an der richtigen Stelle, wenn der Ball geflogen kam. Auch das ist eine Kunst, sagte mein Vater immer.
Ja. Vielleicht als Zwischenfazit, um auch diesen Streit in der Forschung nicht abzuschließen, aber um dann einen Punkt hinterzubringen.
Ja.
Eine Sache sagt ein Forscher hier aus dem Feld, der da auch sehr berühmt ist, ist ganz wichtig. Hohe Standards zu setzen für einen selber.
Ja.
Das ist nicht grundsätzlich pathologisch oder falsch.
Ja.
Und das will ich auch nochmal ganz klar sagen. Ich finde schon, wenn wir Perfektionismus als etwas definieren, wo es ein nie ist es gut genug, immer muss ich noch eine Schippe drauflegen, nie bin ich mit mir zufrieden. Wenn das die Definition ist, dann kann es davon eigentlich keine adaptive Version geben.
Nein, aber und das ist, ich glaube auch, das ist gesund und das ist auch gesellschaftlich gesund und sonst kommen wir auch gar nicht weiter. Wir erleben ja gerade die Zeiten, dass Leute, die von nichts eine Ahnung haben, den Mund aufmachen und eben Wissen und Meinung gerne mal verwechseln. Das ist der Krüger-Effekt, der Dunning-Krüger-Effekt, ne? Oder um es mit Goethe zu sagen, mit dem Wissen kommen die Zweifel. Und in meinem Programm heißt das halt, er ist vielleicht nicht dumm, aber er hat viel Pech mit dem Denken. Ne? Das ist, ich habe das Thema im Programm, dass viele sagen, man darf nicht mehr sagen, was man denkt, wo ich dann sage, ja, meistens liegt's am Denken. Ne?
Ja.
Wenn du bist zu Hause, hast ein Date und sagst zu deiner Perle, soll ich die Pizza in 6 oder 12 Teile schneiden? Und sie sagt, 6, 12 schaffe ich nicht. Dann weißt du, hier sind die Ansprüche heute Abend nicht besonders hoch.
Ja. Ne? Ja. Genau. Und ich glaube, wir sind uns beide einig. wir wollen bestimmt nicht hier festhalten, hohe Ansprüche sind grundsätzlich was Falsches,
genau,
was Schlechtes.
Genau. Ich das glaube, wollte ich gerade humoristisch
hast, ich bin jetzt ganz frech, ja. Ich sage, du wirst da am Anfang dich ein bisschen, das ist ein bisschen, wittere ich da auch an das Statement raus bei dir, weil ich glaube schon auch, dass du sehr hohe Ansprüche hast und dass du auch perfektionistische Züge hast, ohne dass ich das böse meine, das ist ja jetzt hoffentlich auch klar geworden. Ja, so sage ich jetzt einfach, du lässt es stehen.
Verbesserungswünsche. Also ich
genau.
Ich versuche mich jeden Tag, aber aus dem Wissensdurst heraus, nicht weil ich denke, ich muss besser werden, aber mich interessiert halt so viel und ich merke selber, dass ich jeden Tag dazu lerne und das macht mir auch Spaß und den Anspruch habe ich auch und das passt auch zu dem, was du eben gesagt hast, dass man gewisse Ansprüche auch ruhig haben kann, eben auch an die Gesellschaft, an deine Mitmenschen kannst du gewisse Ansprüche haben, dass sie das nicht alles aus einer Dummheit heraus und aus einer Unkenntnis heraus bewertet wird. Die Folge sehen wir ja gerade bei dem hohen Anteil an AfD-Wählern. Das ist jetzt eins von vielen Beispielen, aber das haut ja in dieselbe Kerbe, dass man eben sagt, man kann Ansprüche haben. Und da ist es nicht pathologisch, das ist eher gesund, dass eben auch eine Gesellschaft insgesamt Ansprüche hat. Auch daran, dass genau. Schüler viel, zum Beispiel viel lernen.
Ja.
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 Ja. Und kleine daran, Wutrede.
Dass, wenn du deinen Vortrag hältst, dass du eine gute Präsentation lieferst. Und daran, dass wenn du jetzt Sportlerin werden möchtest, du dich um Bestleistung bemühst. Ich glaube wirklich, den Unterschied macht, wie gehe ich dabei mit mir um? Gibt es irgendwann ein Genug? Wenn ich die 1+ bekommen habe, bin ich zufrieden mit mir? Oder anders gesagt, wenn ich Erfolg erreiche, gestehe ich mir dann auch zu, das zu genießen, mich darüber zu freuen? Oder ist es immer dieses, das reicht noch nicht, noch mal mehr, nächstes Mal muss ich den Standard noch weiter anziehen? Da gibt's also ein, ohne dass wir sagen können, bei 65 von 100 ist es zu viel. Ich habe keine Skala vor Augen, aber irgendwo gibt es ein zu viel. Das muss uns bewusst sein. Lass uns doch mit diesen allen jetzt total tiefen und bestimmt auch zum Teil neuen Blickwinkeln auf den Perfektionismus langsam Richtung Zielgerade fragen. Wir haben es versprochen. Wie kann ich damit umgehen?
Ja.
Wenn
ja.
ich merke, es ist bei mir da, es ist vielleicht...
Ich leide, das ist doch immer...
Vielleicht leide ich, genau, vielleicht leide ich aber auch nur so ein bisschen. Vielleicht denke ich, ja genau, in dem einen Bereich als Working Mom, da würde ich gerne es ein bisschen runterschrauben, nämlich in den Ansprüchen an mein Kind. In einem anderen Bereich, weil sie nicht liebe, könnte ich mir davon wieder ein bisschen mehr vorstellen, dass wir für uns Wege finden, an unserem Perfektionismus zu schrauben. So würde ich es mal sagen. Ne? Nicht auf Null drücken, nicht jetzt die 180-Grad-Wende, sondern dass wir kleine Stellschrauben finden, um damit anders umzugehen. Was würdest du sagen, kann helfen? Vielleicht gerade als jemand, der sagt, ich habe es gar nicht so sehr oder wie du sagst, gar nicht.
Jetzt fangen wir mal wieder bei deinem ersten Beispiel an, das Buch schreiben. Um das jetzt zu verallgemeinern, für alle im Beruf, wo auch immer, hast du ein Ziel, du musst irgendwas abliefern. Und ganz egal, ob es für einen Schreiner ein Regal ist oder du als Lehrerin musst den Jahrgang zu Ende bringen oder die Arbeiten bewerten. Ruhig mal knappe Deadlines setzen. Das heißt, im halben Jahr würdest du den Artikel, den du jetzt gerade für eine wissenschaftliche Zeitschrift schreibst, nochmal überarbeiten. Setz dir doch mal die Deadline, dass du sagst, nee, der ist bis Ende Januar fertig. Und dann ist er fertig, dann wird er verschickt. Zum Beispiel.
Ja, ne? Sehr, sehr schön. Total.
Oder auch bei deinem Kind.
Dass man dann auch sich zwingt, es fertig zu kriegen.
Du merkst ja heute mein Bestreben, das immer wieder so in die Familie und in den Alltag reinzuziehen. Dass du dich auch vielleicht mal darüber freust, wenn dein Kind eine Sache nicht perfekt gemacht hat. Und mit dem Kind zusammen lachst. Wenn es auf der Blockflöte so spielt, dass selbst die Hunde in der Nachbarschaft heulen. Ne? Dann kann man, dass man dann eben nicht sagt, komm, jetzt müssen wir noch mehr üben, aber dass man sich einfach mal in den Arm nimmt und gemeinsam drüber lacht. Ne? Einfach, auch das sind ja dann niedrigere Deadlines. Mhm. Ja, das wäre mein erster Vorschlag.
Für mich, das hat sich jetzt natürlich auch durch die Recherche für heute und grundsätzlich auch durch das Beschäftigen mit solchen Themen ergeben, finde ich es immer am Anfang, dass ich mir überhaupt meiner Tendenzen bewusst werde.
Ja.
Dass ich also für mich anfange zu begreifen, ey, da gibt's vielleicht dieses Thema Perfektionismus in meinem Leben. Und auch wenn ich jetzt für mich sagen würde, auf einer Skala bin ich bei 6 von 10, kann das gerne mal in eine 7, vielleicht manchmal auch eine 8 kippen. Und ich habe bestimmt auch schon eine 9 erlebt. Und dann war es sicherlich auch zu viel. Also dass ich für mich klar habe, hey, die Wissenschaft betrachtet das multidimensional. Es gibt Perfektionismus auf mich bezogen. Es gibt Perfektionismus, den ich von anderen in mich rein erlebe als Druck, und ich kann ihn auch als Anspruch an Dritte stellen, dass ich da erstmal ein Gefühl für bekomme. Wo stehe ich? Ja. Welche Tendenzen beobachte ich da an mir? Und vielleicht das auch nicht nur alleine mit sich ausmachen. Ist ja nicht ohne Grund, dass ich als erstes mal so einen sehr, sehr engen Freund wie Jonathan frage,
ja,
würdest du sagen, ich bin perfektionistisch und mir da einen Eindruck abhole.
Ja. Das wahrscheinlich, das müssen wir jetzt ganz zum Schluss als Fazit. Schaff dir ein Umfeld, was dich auch ja sehr individuell auch beurteilt.
Und, ja, und ja, wenn du das nicht jetzt aus dem Hut zaubern kannst und da vielleicht nicht das Umfeld hast, was dir dabei perfekt hilft, dann noch ein weiterer Punkt. Hinterfrage deine Gedanken und mach einen Faktencheck. Ja, also klar, wenn ich so das Gefühl habe, es reicht nie ganz und ich habe jetzt wieder was geschafft und ich nehme jetzt nochmal den Studi, der so depressiv war bei dem Professor. Ich habe jetzt eine 1 plus in diesem Kurs bekommen. Liegt das denn wirklich nur daran, dass ich jetzt mal wieder Glück hatte oder so hart dafür gelernt habe? Oder kann ich nicht ein Stück weit mir auch zugestehen, ey, du hattest doch schon mal irgendwo eine 1 und wenn es keine 1 ist, du hast doch schon mal da diesen Kurs bestanden. Du hast doch schon mal eine gute Präsentation in der Firma gehalten. Du hast doch schon mal vielleicht in einer vergangenen Beziehung jemanden kennengelernt, mit dem es auch gut lief. Und selbst wenn man sich dann getrennt hat und jetzt wieder jemand Neues sucht, hey, vielleicht gibt's ja Fakten, die gegen meine Thesen, ich kann nichts, ich werde es nie erreichen, ich werde niemals die Vollendung schaffen, obwohl ich mir das so sehr wünsche. Vielleicht gibt's Fakten, die dagegen sprechen. Wenn du keinen Freund hast, der dir die vortragen kann, dann mag es sein, dass es dir hilft, dir die mal aufzuschreiben, schwarz auf weiß, bewusst zu machen, da hat's doch schon mal geklappt.
Ja.
Und da war ich doch mal gut.
Ja.
Was machen wir mit Fehlern?
Du nimmst mir das Wort aus dem Mund. Was du gerade gesagt hast, genau umdrehen. Freunde dich doch mit Fehlern mal an. Wann hast du mit einem Patzer das letzte Mal eine Katastrophe ausgelöst? Ne? Meistens bewerten wir unsere eigenen Fehler ja viel schlimmer, als andere es tun würden. Ne? Und man kann sich mit Fehlern auch anfreunden. Und ich habe ja eben schon gesagt, mal drüber lachen. Jetzt geht es vielleicht auch so weit, aber vielleicht mal drüber Kopfschütteln. Weil Fehler machen bringt uns weiter. Das heißt, wenn wir überhaupt keine Fehler mehr machen wollen, entwickeln wir uns ja wahrscheinlich gar nicht. Wo lernt man am meisten? Natürlich aus Fehler. Und deswegen sind die auch wichtig. Und deswegen muss man die eben auch das Scheitern mal umarmen. Mut zu scheitern.
Wir hatten ja die Folge mit Lev Vygotsky hier, unserem guten alten Free Lev Vygotsky, wo wir ganz klar gesagt haben, dieses von der Couch aus erreichst du deine Komfortzone und irgendwo, wenn du zu weit gehst, gibt's vielleicht eine Panikzone, wo du nicht mehr lernen wirst, weil du völlig überfordert bist. Aber dazwischen wird so ein Bereich liegen, wo du Fehler machen wirst, weil du es noch nicht perfekt kannst und zum Glück aber von der Couch aufgestanden bist, um vorwärts zu kommen, um Schritte zu machen, finde ich ein sehr, sehr schönes Bild. Also ich kann es ja wieder nur aus meiner eigenen Erfahrung hier berichten, dieses sich dann zu trauen auf einer Bühne, und kann jetzt jeder sein eigenes Themenfeld einsetzen, Fehler zu machen in dem, was man da versucht gut zu machen und auch mit viel Ehrgeiz und Leidenschaft macht. Mein Learning mittlerweile ist, auch wenn mir das schwerfällt, erst dann wird es auch wirklich gut.
Ja, genau.
Weißt du, was ich meine? Wenn ich so perfektionistisch da dran gehe und den doppelten Boden brauche und ausschließe, dass mich andere schlecht finden, ausschließen, dass ich vielleicht auch mal anecke, dass dann nicht alle am Ende zustimmen oder Applaus spenden oder gut finden, was ich da im Projekt in der Firma gemacht habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch mal was Herausragendes hinkriege, einfach viel geringer.
Genau, genau. Dann hast du dein Level und kommst darüber nicht hinaus, weil eben gerade aus Fehlern besonders gute Sachen entstehen. Ja, man sieht das oft in Vorträgen, gerade bei unserer Speaker-Kultur. Ich muss mich jetzt mit aller Kraft darauf konzentrieren, keinen Namen zu nennen, aber wo du siehst, da war irgendjemand in der Moderationsschule und hat Handhaltung gelernt, und dann öffne ich den Kühlschrank und nehme das und das hinaus, und da beginnt schon der Fehler. Und dann wird mit den Händen dieser Kühlschrank nachgebaut. Wie gesagt, alles in mir schreit jetzt, sag den Namen nicht, und mache ich auch nicht. Aber
ja, danke. Ne,
und da kommst du und da merkst du halt, da endet dann das. Dann endet da die Faszination des Vortrags. Mhm. Und wenn derjenige mal locker lassen würde, dann würde vielleicht mehr dabei rauskommen. Aber es führt viel zu weit. Dich mit Fehlern anfreunden wäre halt wirklich das, was ich raten würde.
Ich bin ja, wie du weißt, hier immer der Rechercheur und der Vorbereiter und der eben mit 90 Seiten Dossier kommen muss, damit er überhaupt gut schlafen kann. Und das, jetzt raste nicht aus, aber ich arbeite schon seit einigen Monaten krank am neuen Programm, was ja entsprechend erst in einer halben Ewigkeit auf die Bühne kommt. Aber klar, um das alles zu recherchieren und das zusammenzutragen, brauche ich einfach sehr, sehr viel Zeit. Und der Punkt, der jetzt kommt, das ist für mich so ein bisschen der Themenkomplex, der mich da gerade super beschäftigt für dieses neue Programm. Ich werde dir da bestimmt im Laufe der Monate hier noch mehr zu erzählen, aber jetzt erstmal nur auf unsere heutige Folge bezogen, weil ich da gerade so drin bin,
ja,
dass ich akzeptiere, ein Genug zu haben, dass ich ein gut genug übe.
Ja.
Also wenn ich verstanden habe, ich habe perfektionistische Anteile in mir und vor allem, wenn ich auch akzeptiere, dass sie da sind, die müssen jetzt nicht komplett weg. Ich werde mich sowieso nicht mit einem Schalter oder einer Podcast-Folge mal eben in einen anderen Menschen verwandeln, sondern wenn ich sage, jo, die sind da und ich habe sie erkannt und vielleicht habe ich sie auch verstanden und vielleicht habe ich auch für mich ergründet, wo sie herkommen, dass ich dann sage, dem entgegenhalten werde ich ein gut genug. Ja, es ist vielleicht nicht perfekt, aber es ist gut genug. Und ich glaube, dieses im Gutsein genug zu finden, das ist eine Riesenaufgabe in dieser Welt, die so perfektionistisch ist, die so viel von uns verlangt, die uns so sehr vor uns selber hertreibt. Aber da kann ich uns nur total zu einladen, zu gucken. Und mir hilft da auch unglaublich, das auszuprobieren. Mit was für einem 80% gut gemachten Projekt komme ich durch?
Ja.
Und dann merkst du plötzlich, ey, keiner hat sich beschwert. Im Gegenteil, die Leute fanden das genauso gut, wie als ich dachte, ich habe 110% gegeben, aber ich musste nicht 1000 extra Meilen gehen, mir immer wieder die Peitsche selber hinten reinhauen und mich fertig machen in meinem perfektionistischen Übertreiben.
Ja, und vielleicht sind die 100% dadurch erreicht, dass du dadurch locker bist. Und, und über diese Gelassenheit kommen ja oft die letzten Prozent und das Überzeugende. Auch da im Vortrag ist ja der Perfektionismus schon fast abstoßend. Du könntest dir ja auch noch einen Regisseur dazu nehmen, der dann jede Szene auf der Bühne nochmal inszeniert und so. Aber ich glaube, das Publikum würde das merken. Und es kribbelt ja auch bei dir jeden Abend, ob der Abend gelingt oder nicht. Und dieses Kribbeln macht's ja dann auch so besonders, eben auch für den Zuhörenden.
Ja.
Ja. Und da sind wir wieder wie eingangs bei Beckenbauer. Der dann seiner Mannschaft irgendwann sehr, der alles vorbereitet hat, aber er ganz genau weiß, so ein Fußballspiel kann Wendungen nehmen, die kann man nicht bis ins letzte planen. Und der dann gesagt hat, geht's raus, spielt's Fußball. Habt Spaß.
Ja.
Ne? Ja.
Einen letzten Gedanken vielleicht von Alain de Botton, der das für die School of Life wunderschön aufgeschrieben hat. Das meinte ich, was noch fehlt, weil es sehr, sehr schön beschrieben ist, auch wenn es jetzt hier nicht so wissenschaftlich ist. Der sagt, ich übersetze es jetzt mal in meine Worte, wenn wir so perfektionistisch sein wollen oder wenn wir merken, wir sind es jetzt wieder total, wir sind jetzt wieder gerade 9 von 10 im Perfektionismus-Hamsterrad, dann sind wir eigentlich gar nicht daran interessiert, perfekte Arbeit oder das perfekte Ergebnis zu liefern. Wir versuchen eigentlich nur, dem Gefühl zu entkommen, schlechte, minderwertige Menschen zu sein. Und die Arbeit oder das Projekt, die PowerPoint-Präsentation, das Buchkapitel, das ist eigentlich nur ein Medium, ein Mittel zum Zweck, mit dem ich versuche, in unseren eigenen Augen erträglich zu werden. Ja. Aber weil unser eigentliches Problem nicht mit Arbeit begonnen hat oder dem Projekt, kann ich das auch niemals mit Arbeit lösen. Also unser eigentliches Ziel ist nicht, wie viele denken, ein perfekter Angestellter zu sein oder eine super Fachfrau zu werden oder den idealen PowerPoint-Vortrag zu halten, sondern uns selber akzeptabel, okay zu fühlen. Und das finde ich einen ganz, ganz schönen Gedanken zum Schluss, dass wir uns erlauben müssen, uns mal vorzustellen, dass wir es von Anfang an, einfach weil wir sind, verdient haben, akzeptiert zu werden. Und dass es in unseren Köpfen nicht für immer eine Schuld ist, dass wir nicht perfekt waren. Ja, es ist nicht an uns zu beweisen, dass wir ein Recht auf Existenz haben. Wir müssen nicht bei jeder Abgabe von einer Präsentation, von einem Bericht, von einer Prüfung in der Schule die Bestleistung liefern. Vielleicht müssen wir nicht mal immer bestehen. Wir müssen nicht jeden Kunden, den wir bedienen, irgendwie ein Referendum vorlegen, das unsere Legitimität erlebbar macht. Gut zu arbeiten, das ist bewundernswert als Ziel, aber das wird zum Symptom von einem psychischen Problem, wenn es zum Deckmantel für ein heimliches Bestreben wird, ein Defizit an früherer Liebe zu korrigieren.
Genau, und das klingt sehr, sehr gut. Und,
klingt schön. Ne?
Das kann man nur immer wieder unterstreichen. Und darum wird es ja auch immer wieder gehen, weil das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab. Und alles, was um uns herum passiert, das erleben wir aus einer Perspektive. Und diese Perspektive, das bist du. Und dein Dasein, und das ist ja das, was du gerade gesagt hast, deine Berechtigung des Daseins hängt nicht von der Bewertung deiner Leistung ab.
Ja. Ja.
Tja.
Tja.
Ha. 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 Verweile bei der Schönheit des Lebens. Beobachte die Sterne und sehe dich mit ihnen laufen.
Oh, muss ich nochmal eine Tätowiermaschine für den Unterarm rausholen? Was haben wir denn da gerade gehört?
Nee, das mache ich selber. Das muss ja nicht perfekt werden.
Ne? Dann dichtest du mal eben aus der Hüfte.
Schön. Nee, das war Marc Aurel. Ich weiß gar nicht, warum ich mir das irgendwann gemerkt habe. Aber ich komme mal mit 3 Nadeln vorbei, die ich mit Tesafilm zusammengetackert habe und ein bisschen Tinte.
Ja.
Und dann werden wir das auf den Hals tätowieren.
Mutti wird stolz sein. Ja, so machen wir das.
Mein lieber
perfekter Freund. Dann,
Nein.
Ich muss ein bisschen noch durchatmen, weil ich merke gerade, das war ein Ritt.
Ja,
ich bin
sehr
gespannt. Ihr Lieben alle da draußen, wie euch die Folge gefällt.
Ja, bitte.
Wir haben euch länger nicht mehr gebeten und sollten das, glaube ich, mal wieder in Abständen tun.
Unbedingt.
Und für 2024 habe ich mir das vorgenommen, euch da draußen zu bitten, weil es so viel mehr Frauen weiterhin sind, die uns hier zuhören, die sich mit Psychologie beschäftigen. Ich habe es im Studium erlebt, ich erlebe es in den Berichten aus der Therapie. Es bleibt nach wie vor so, dass sich die Männer schwer tun. Danke an alle Männer, die ihr schon zuhört, an die Frauen sowieso, an alle dazwischen und drumherum auch. Aber wenn ihr so denkt, der Mann, der müsste doch mal, empfehlt es gerne weiter, was wir hier machen. Das würde uns total freuen. Lasst gerne auch auf euren Podcast-Plattformen mal eine Bewertung und unbedingt ein Abo da. Wie ihr wisst, wir machen hier zwischendurch unerwartete Sonderfolgen. Die würdet ihr nie wieder verpassen. Und wir lesen die Bewertung. Und wir freuen uns, wenn uns Männer schreiben, ey, ich bin am Start. Oder wenn ihr uns Feedback gebt. Danke, dass ihr hier weiter.
Kann man auch mal wieder machen seid. Demnächst eine Männerfolge.
Eine Männerfolge.
So die Männerfolge. Die reinlocken. Reinlocken. Ja. Wann ist Mann ein Mann?
Also, der perfekte Webergrill. So zum Auftakt im Frühling. Und dann, wenn wir sie hier am Wickel haben, dann reden wir über emotionale Wunden aus der Kindheit.
Habe ich letztens im Interview, habe mich hinreißen lassen zu sagen, ich finde Grillen völlig überflüssig. Nicht mal überbewertet, sondern überflüssig. Jui, da war was los. Ja, aber okay.
Es gibt viel zu besprechen. Drum hören wir uns am Dienstag schon wieder. Darauf freue ich mich. Dann ist endlich auch wieder Tourstart. Es geht los. Und
dann hören wir die neuesten Erfahrungen von und hinter der Bühne. Leonmobil.
Doch. Unserem kleinen Tour. Das ist mir heute nochmal aufgefallen. Ich hatte jetzt noch so ein paar Tour-Promo-Interviews und Gespräche. Und dann fragen die Leute, was machst du da, Psychologe auf einer Bühne, was erwartet uns denn? Und dann versuche ich es immer zu beschreiben. Es ist keine Comedy-Show und es ist auch kein Rockkonzert. Und irgendwie fühle ich mich so alleine, weil ich gar nicht weiß, wer macht sowas sonst, so Wissenschaftskommunikation im Bereich Psychologie. Ja. Und also am besten, um das zu beschreiben, habe ich für mich jetzt gemerkt, ist, wenn ich denen das Gefühl beschreibe, wenn wir morgens in diesen Tourbus steigen. Weil ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich kenne das von mir so, gerade im Kreativen. Aber ich habe auch Freunde im Büro oder im Handwerk, die das auch so sagen. Man hat so, finde ich, oft das Gefühl, was mache ich hier eigentlich auf der Welt? ne, hat mein Job einen Sinn, was soll das? Und dann hinterfragt man sich und das Leben. Und wenn morgens diese Schiebetür von unserem Bulli da aufgeht, ich da einsteige, wir zu dieser Halle fahren, du kommst da an, das Technikteam macht schon diese Traversen hoch, die fetten Scheinwerfer dran, der Beamer wird getestet, Soundcheck, dann gehst du Backstage, gibt's noch eine Kleinigkeit zu essen, dann ist für mich immer die goldene Stunde, so die letzte Stunde, wenn alles fertig ist, dann stehe ich meistens im Bad und guck so durch diese Lamellen von diesen Vorhängen raus auf den Parkplatz, wer kommt da? Und genieße das total, dann Leute zu sehen, die sich irgendwie schick gemacht haben, die sagen, ich habe keinen Bock mehr auf Populismus, auf die einfachen Antworten. Ich habe jetzt Lust auf Wissenschaft, auf Psychologie. Und dann habe ich, da habe ich keine Fragen. Also an dem Tag, weißt du, da macht für mich alles Sinn. Pures, das ist einfach so geil, damit loszufahren. Pures Glück.
Ja.
Pures Glück. Das wird hoffentlich nächste Woche mein Gefühl sein, von dem ich dir berichten kann.
Ich bin gespannt, mein Lieber.
Küsse.
Ich drück dich und hoffe, dass wir bald gemeinsam ins Musical gehen.
Da verraten wir noch nicht so viel.
Aber auch da werden wir hinterher haarklein berichten, oder?
Ja. Oh, absolut, absolut. Ich guck noch, ob wir eine kleine Rolle übernehmen dürfen. Atze, ich bin jetzt raus.
Ja, ich auch.
Ciao, Musical-Star. Küsse. Ciao. Bis dann.
Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.